Ja, schönen guten Abend von mir aus. Ich bin überwältigt angesichts des Fußballspiels, dass so viele Leute hier sind. Ich darf mich ganz kurz zu Beginn vorstellen. Also Klaus-Peter hat ja schon gesagt, Werner Rätz ist mein Name. Ich komme aus Bonn. Ich habe in den letzten 10 Jahren relativ regelmäßig zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen gearbeitet und auch eine Menge publiziert. Zwei Bücher habe ich mitgebracht und ein paar Exemplare da vorne am Tisch ausgelegt. Ebenfalls ausliegen tut dort ein Faltblatt unserer bundesweiten Arbeitsgruppe Genug für alle in Attac Deutschland zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Ich werde mich teilweise in den Bemerkungen, die ich jetzt zum Einstieg mache, darauf beziehen, werde das aber nicht im Einzelnen vortragen, weil ich hoffe, ich habe eine Reihe mitgebracht. Ob es ausreicht, muss man dann sehen. Das Blatt steht aber auch im Netz. Die Adresse unserer AG, die Internetadresse ist www.grundeinkommen-attac.de, steht auch auf dem Fallblatt drauf. Angemessen zu dem Ort, an dem wir uns treffen, möchte ich beginnen mit einem Zitat des Apostels Paulus aus dem 2. Brief an die Thessalonicher. Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Das ist eine Aussage, die häufig gehört wird, wenn man zum Thema Grundeinkommen spricht. Und das ist eine Aussage, die häufiger falsch als richtig zitiert wird. Auch ein inzwischen ja zweimal ehemaliger Vorsitzender einer ehemals großen Volkspartei hat es ja keineswegs so zitiert, wie es in der Bibel steht. Sondern Herr Müntefering meinte, richtig zu zitieren, als er sagte, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Das ist ein Unterschied ums Ganze. Wer nicht arbeiten will und wer nicht arbeitet, das ist bei weitem nicht dasselbe. Nun darf man Paulus nicht missverstehen, indem man ihn einfach in die heutige sozialpolitische Debatte übersetzt. Paulus schreibt diese Bemerkung an die Gemeinde in Thessaloniki. Das war eine besonders fromme Gemeinde und die waren fest davon überzeugt, dass die Wiederkunft des auferstandenen Herrn ganz kurz bevorsteht. Und darauf haben die sich vorbereitet. Und einige so intensiv, dass sie die Organisation ihres Alltags dabei völlig außer Acht gelassen haben. Und Paulus schreibt denen, liebe Leute, prima, dass ihr eine fromme Gemeinde seid und dass ihr fromme Leute seid, aber so funktioniert es nicht. Ihr müsst euren Alltag schon organisieren. Und wer das nicht einsehen will, den füttert bitte in der Gemeinde auch nicht durch. Aber, so endet diese Stelle wortwörtlich, redet mit ihm nicht wie mit einem Feind, sondern wie mit einem Bruder, der sich irrt. Da bleibt von der Bösartigkeit des Herrn Müntefering gar nichts mehr übrig. Und das passt auch zur biblischen Tradition. Auf ihr Durstigen lesen wir etwa bei Jesaja im 55. Kapitel, kommt alle zum Wasser. Auch wer kein Geld hat, soll kommen, kauft Getreide und esst, kommt und kauft ohne Geld, kauft Wein und Milch ohne Bezahlung. Das ist die Vision, der das Grundeinkommen auch heute noch nachgeht. Das heißt nicht, dass Getreide und Wein und Milch vom Himmel fallen und niemand sie produzieren muss. Es heißt aber, dass wer sie braucht, sie auch bekommen soll. Ich will jetzt keinen ausführlichen Vortrag halten, sondern wollte diesen Rahmen einfach setzen, weil es der Rahmen ist, der in der Grundeinkommensdebatte immer eine Rolle spielt. Es gibt zwei weitere Aspekte, die regelmäßig kommen. Auf die werde ich nicht ausführlich eingehen, weil ich sicher bin, dass sie in den Fragen nochmal wieder auftauchen. Das eine ist, wer soll das bezahlen? Und das andere ist, wer geht dann noch arbeiten? Aber das sind so die drei Bereiche, die immer genannt werden. Ich will jetzt zum Einstieg nur ein paar Bemerkungen machen, weil wir ursprünglich ja eigentlich vorhatten, eine reine Fragestunde im Prinzip mit den Aktiven der Aachener Gruppe zu machen. Nun sind sehr viele weitere Leute gekommen, das ist wunderbar. Das bedeutet aber, dass man natürlich so eine gewisse Einführung erstmal geben muss. Wenn wir über bedingungsloses Grundeinkommen reden oder wenn irgendjemand, wer auch immer, über bedingungsloses Grundeinkommen redet, dann ist es ganz entscheidend zu klären, wovon spricht diese Person eigentlich. In der Debatte in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, sind die Begrifflichkeiten höchst unterschiedlich und nicht immer eindeutig geklärt. In der Regel, das stimmt nicht durchgängig, aber in der Regel spricht man von Grundeinkommen oder bedingungslosem Grundeinkommen, wenn es um eine Zahlung geht, die ohne vorherige Bedingungen an alle geleistet wird. Und von Grundsicherung, wenn es um eine Zahlung geht, die mit irgendwelchen Bedingungen, die können sehr unterschiedlich sein, an eine überprüfte, eingegrenzte Gruppe aus der Bevölkerung geht, an die Armen, an die aus irgendeinem Grund Bedürftigen, wie auch immer das im Einzelfall dann definiert ist. Das stimmt nicht immer. Es gibt politische Akteure, die ganz ausdrücklich und bewusst von Grundsicherung reden, wenn sie Grundeinkommen meinen, um eine bestimmte politische Auseinandersetzung zu vermeiden. Und es gibt andere, die von Grundeinkommen reden, wenn sie eigentlich gar kein bedingungsloses Grundeinkommen meinen, sondern eine niedrige, die Lebenskosten nicht deckende Zahlung. Darauf werde ich ganz kurz nachher nochmal zurückkommen, wie etwa der ehemalige thüringische Ministerpräsident Dieter Althaus oder der Vorsitzende, der Direktor des Hamburger Weltwirtschaftsinstituts Thomas Straubhaar, die Zahlungen vorschlagen, die deutlich unterhalb des Existenzminimums liegen. Wenn wir in Attac von Grundeinkommen reden, dann muss man nicht nur klären, wie bei allen anderen auch, was meinen wir eigentlich, dazu komme ich jetzt sofort, sondern dann muss man auch klären, wer ist an der Stelle wir. Attac ist als großes globalisierungskritisches Netzwerk in Deutschland so aufgestellt, in anderen Ländern ist das höchst unterschiedlich, aber in Deutschland so aufgestellt, dass wir politische Entscheidungen, politische Beschlüsse, politische Forderungen einstimmig treffen. Im Konsens einstimmig in manchen Gremien, in den bundesweiten gewählten Gremien, in den bundesweiten, ich sag mal, offenen Mitgliederversammlungen, die wir Ratschläge nennen, ist Konsens nicht als Einstimmigkeit definiert, sondern als höchstens 10% Ablehnungen. Der Vorschlag, für ein bedingungsloses Grundeinkommen einzutreten als Attac Deutschland, wurde bei einem solchen Ratschlag mit ziemlich genau 10% Ablehnungen bedacht, sodass wir eine riesengroße Mehrheit in Attac für ein bedingungsloses Grundeinkommen haben, aber keinen Konsens. Deshalb ist es keine Forderung von Attac Deutschland, aber unsere AG, das ist in Attac eine Grundregel, dass die AGen selbstständig ihre Positionen vertreten dürfen. Unsere AG genug für alle tritt für ein bedingungsloses Grundeinkommen ein. Sehr viele lokale Gruppen treten für ein bedingungsloses Grundeinkommen ein. Und wenn ich also im Folgenden von Attac rede, dann meine ich diese Arbeitszusammenhänge im Wissen darum, dass es auch eine Zahl von Leuten, Aktiven und Mitgliedern in Attac gibt, die das anders sehen. Also, wenn wir in Attac von Grundeinkommen reden, dann meinen wir eine Zahlung, die 5 Kriterien erfüllt. 3 dieser Kriterien sind auch in der internationalen Diskussion Konsens. Es gibt ein weltweites Grundeinkommensnetzwerk, Yen Basic Income Earth Network. Die werden nächstes Jahr im September, ihren regelmäßigen Kongress, ihren alle 2 Jahre abgehaltenen regelmäßigen internationalen Kongress in Ottobrunn bei München durchführen. Auch das soll und wird ein Teil unseres Gesprächs ja heute Abend sein, bei diesem Münchner Termin, bei diesem Ottobrunner Termin, will Attac mit anderen zusammen Aktionstage gestalten. Darauf werden wir nachher auch noch mal zurückkommen. Also 3 der 5 Kriterien sind in der internationalen Szene Konsens. Ein 4. ist bei den deutschsprachigen Grundeinkommensnetzwerken Konsens. Und ein 5. vertreten wir als Attac ausdrücklich, das in der Debatte inzwischen eine immer größere Rolle spielt. Zu den ersten 3. Ein bedingungsloses Grundeinkommen wäre eine Zahlung, die an die Individuen gezahlt wird, auf die die Individuen einen Rechtsanspruch haben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir argumentieren an dieser Stelle ganz streng menschenrechtlich. Die Individuen sind Träger und Trägerinnen der Menschenrechte, nicht irgendwelche Bedarfsgemeinschaften oder Familien oder ich weiß nicht was. Das hat nichts damit zu tun, dass solche Zahlungen von manchen so gesehen werden. Wir als AG sehen das nicht so, aber manche sehen das so, dass sie sagen, Synergieeffekte muss man berücksichtigen. Also, es gibt Leute, die sagen, das Grundeinkommen für Kinder kann eine niedrigere Höhe haben als für Erwachsene. Erwachsene in unterschiedlichen Lebensphasen oder Situationen könnten unterschiedlich hohes Grundeinkommen bekommen, je nachdem, in welchen Lebensverhältnissen sie zusammenleben. Wir sehen es nicht so. Wir sagen, das sollte für jedes Individuum gleich sein. Aber grundsätzlich ist der entscheidende Punkt, Träger und Trägerin des Anspruchs auf ein bedingungsloses Grundeinkommen sind die Individuen, unabhängig jetzt davon, wie die Höhe im Einzelnen gestaltet wird. Das zweite Kriterium, ein bedingungsloses Grundeinkommen, das sagt schon der Name, ist eine Zahlung, die ohne weitere Bedingungen gegeben wird, insbesondere ohne die Bedingung, dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stehen. Das hat wiederum auch an der Stelle eine Einschränkung. Nichts damit zu tun, dass eine Gesellschaft sich darum kümmern muss, dass der gesellschaftliche Reichtum immer wieder neu produziert wird. Wenn der aufgebraucht, aufgezehrt ist, dann muss er wieder neu her. Der wächst nicht auf Bäumen. Das war schon der Punkt bei Paulus. Der entscheidende Punkt, die entscheidende Sache an dieser Stelle hier ist, wenn eine Gesellschaft es für nötig hielte, Menschen mit welchen Mitteln auch immer dazu zu bewegen, dass sie sich an der gesellschaftlich notwendigen Arbeit beteiligen. Ich glaube, das wäre in unserer Gesellschaft heute eine völlig unsinnige Orientierung. Wir haben das Problem, dass wir viel zu viele Leute haben, die gerne einen Arbeitsplatz hätten und viel zu wenige Arbeitsplätze dafür haben. Das ist also völlig unsinnig, den Leuten Druck zu machen, Arbeitsplätze anzunehmen. Aber angenommen, es wäre anders. Und wenn eine Gesellschaft zu der Entscheidung käme, in einem demokratischen politischen Prozess zu der Entscheidung käme, wir wollen, dass alle sich an diesen Arbeiten beteiligen, dann könnte sie dafür pädagogische Mittel einsetzen, dann könnte sie dafür sozialarbeiterische Mittel einsetzen, dann könnte sie dafür Werbung und ich weiß nicht was alles machen. Was einer Gesellschaft nicht zusteht als Recht, ist einem Menschen das Existenzminimum nehmen, nur weil er sich falsch verhält. Gesellschaften haben immer prinzipiell das Recht, bestimmte Verhaltensweisen als wünschenswert und bestimmte Verhaltensweisen als nicht wünschenswert zu charakterisieren. Das tut jede Gesellschaft zu allen Zeiten der Welt. Das muss man nicht immer teilen. Man kann diese Entscheidungen kritisieren und im Konkreten falsch finden. Aber dass Gesellschaften bestimmte Verhaltensweisen fördern und andere versuchen zu unterbinden, ist ein normaler Vorgang, der immer vorkommt. So könnte eine Gesellschaft auch Arbeitswilligkeit fördern wollen und Arbeitsunwilligkeit verhindern wollen. Wie gesagt, ich hielte es für unsinnig in der konkreten Situation, aber prinzipiell hätte eine Gesellschaft das Recht dazu. Sie hätte nicht das Recht, diese Arbeitswilligkeit als Voraussetzung zu definieren, dass man überhaupt das notwendige Existenzminimum erhält. Der Anspruch auf ein anständiges, in den gegebenen Verhältnissen mögliches gutes Leben, der Anspruch auf Teilhabe am gesellschaftlichen Reichtum und am gesellschaftlichen Leben ist ein Menschenrecht. Das muss man sich nicht verdienen. Und Menschenrechte gelten immer und bedingungslos. Man kann sie durch Fehlverhalten nicht verlieren. Ja, das macht man sich am Recht auf Existenzminimum vielleicht nicht so leicht deutlich. Am Recht auf körperliche Unversehrtheit oder Leben ist es völlig offensichtlich. Du kannst dich so falsch verhalten, wie du willst. Dieses Recht kannst du nicht verlieren. Und wenn du dich falsch verhältst, gibt es dafür Sanktionen an anderen Punkten. Die dürfen aber nicht die Menschenrechte einschränken. Das ist der entscheidende Punkt, wenn es darum geht, ohne weitere Bedingungen. Das dritte Kriterium, ein bedingungsloses Grundeinkommen wäre eine Zahlung, die allen Menschen in einer Gesellschaft gezahlt wird, für die niemand vorher beweisen muss, dass er bedürftig ist. Auch an der Stelle die Einschränkung, das hat nichts damit zu tun, dass eine Gesellschaft nicht das Recht hätte, dieses Geld von denen, die es nicht brauchen, zurückzufordern. Im Gegenteil, die allermeisten Finanzierungsmodelle schlagen genau das vor. Der entscheidende Punkt ist, an welcher Stelle findet diese Überprüfung statt, ob der das braucht oder nicht. Vor der Zahlung oder nach der Zahlung über die Steuerprüfung beispielsweise. Könnte auch andere Systeme dafür geben. Beides führt systematisch zu einem Fehler. Wenn ich vor der Zahlung eines Anspruches, überprüfe, ob der Anspruch auch stattfindet, berechtigt ist, dann wird es immer eine Zahl von Menschen geben, die einen Anspruch haben und ihn nicht erfüllt bekommen. Weil sie sich schämen, weil sie sich mit den Ämtern nicht auskennen, weil sie keine Lust auf diese ganze erniedrigende Prozedur haben, aus den unterschiedlichsten Gründen. Man nennt das in der soziologischen Fachsprache verdeckte Armut. Wir haben im Augenblick, es gibt darüber einige sehr gute Studien von Becker-Hauser im letzten Jahr und im vorletzten Jahr, zwei Studien, einmal am Beispiel Kinder und einmal allgemein durchgeführt. Die kommen Pi mal Daumen zu dem Ergebnis, dass etwa die Hälfte derer, die in Deutschland Anspruch auf Leistungen aus den Grundsicherungssystemen, also Hartz IV, Sozialhilfe und Sozialhilfe bzw. Grundsicherung im Alter, also etwa die Hälfte, die Anspruch auf Zahlungen aus diesen Systemen hätten, bekommen diesen Anspruch zumindest teilweise nicht erfüllt. Vor allen Dingen diejenigen, die Anspruch auf zusätzliche Leistungen zu einem Arbeitseinkommen haben, sind davon betroffen, aber auch einige, vor allen Dingen im Alter, im Prinzip mit der kompletten Zahlung. Wenn man jedem den Betrag des Grundeinkommens auszahlt und anschließend zum Beispiel über das Steuersystem versucht, es von denen, die es nicht brauchen, zurückzuholen, entsteht auch systematisch ein Fehler. Nämlich, es wird Leute geben, die in der Lage sind, ihr Einkommen vor der Steuer zu verstecken und Geld bekommen, was ihnen nicht zusteht. Das wird so sein. Das ist ausgesprochen ärgerlich, aber menschenrechtlich kein Problem. Ne? Während das Umgekehrte ein menschenrechtliches Problem ist. Das ist der entscheidende Punkt. Immer von dem menschenrechtlichen Gesichtspunkt her gesehen. Es geht nicht darum, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen, wie oft gegen uns polemisch eingewandt wird, Herrn Ackermann oder Frau Merkel um 1.000 Euro im Monat reicher machen soll. Das brauchen die nicht, definitiv nicht. Aber es geht darum, dass niemand, der das Geld braucht, es nicht bekommt. Diese drei Kriterien sind in der internationalen Debatte Konsens. Ein viertes ist in der deutschen Debatte ebenfalls Konsens und definiert als Voraussetzung dafür, dass man von einem bedingungslosen Grundeinkommen reden kann, auch in den Kriterien des deutschen Netzwerks Grundeinkommen. Dabei muss es sich um eine Zahlung handeln, die in einer Höhe gewährt wird, dass sie das materielle Existenzminimum und die Beteiligung am gesellschaftlichen Leben erlaubt. Da gibt es sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, wie man damit im Einzelnen umgeht und was das in Zahlen ausgedrückt heißt. Es gibt da die unterschiedlichsten Modelle, die von 800 Euro ohne weitere Zahlungen bis zu 1200 Euro plus Kosten der Unterkunft gehen. Also dann ist man bei gut 1500, wenn man Kosten der Unterkunft dazu rechnet. Ralf Welter beispielsweise geht in der Tendenz, also hier KAB, in der Tendenz eher von den 800 aus. Die ehemalige Arbeitsgemeinschaft der Sozialhilfe und Erwerbsloseninitiativen geht in der Tendenz eher von 1200 plus Kosten der Unterkunft aus. Wir definieren bei ATTAC keine genaue feste Zahl, sagen aber, dass die Pfändungsfreigrenze ein Orientierungspunkt wäre, an den man sich anlehnen kann. Die liegt im Augenblick, lass mich nicht lügen, bei 998 Euro und ein paar Groschen. 998 und 20 oder sowas. Nee, 989,99, da habe ich die Zahl. Also in etwa 1.000 Euro, so Pi mal Daumen. Es gibt dabei eine Diskussion, die in der Grundeinkommensbewegung in Deutschland nicht sehr intensiv geführt wird, in der Öffentlichkeit nicht sehr intensiv geführt wird, die unter der Hand aber immer wieder eine sehr, sehr große Rolle spielt und die für Initiativen, die damit arbeiten, höchst bedeutsam ist. Es gibt in der realpolitischen Welt ja eine Entwicklung in Deutschland, die das Grundeinkommen tendenziell zu einer tagespolitischen Forderung macht. Bisher ist es im Wesentlichen so, dass die Erwerbsloseninitiativen sehr stark darauf gedrängt haben, wir wollen dieses Geld jetzt, dass aber grundsätzlich die Grundeinkommensforderung viel eher wie Götz Werner, der ehemalige DM-Geschäftsführer, das mal ausgedrückt hat, einer der bekanntesten Grundeinkommensbefürworter in Deutschland, der hat gesagt, er versteht die Grundeinkommensforderung als Leitstern, der einem so die Richtung angibt. Wir haben in Attacktexten immer wieder von Richtungsforderung geredet, im Prinzip mit derselben Idee. Also man weiß, wo Politik sich hinbewegen soll, hat aber nicht die Vorstellung, dass das morgen schon alles verwirklicht werden wird. In der tagespolitischen Debatte hat sich in mehreren Parteien, im Prinzip in allen, außer der FDP, eine Strömung entwickelt, die das bedingungslose Grundeinkommen für eine sozialpolitische Maßnahme hält, die man heute einführen kann. Diese Strömung ist in keiner der Bundestagsparteien mehrheitlich, sie ist aber überall da. Bei der SPD gibt es nur eine Gliederung, die sich auf diese Position festgelegt hat, der Unterbezirk Rhein-Erft. Also nicht schrecklich weit von hier, irgendwo zwischen uns, zwischen Bonn und Aachen. Aber eine Reihe von Bezirken, die das diskutieren und von Personen, die engagiert sind. In der CDU spielt in dieser Debatte vor allen Dingen eben der ehemalige Ministerpräsident von Thüringen, Dieter Althaus, eine wichtige Rolle. Und der hat inzwischen sehr gut ausgearbeitet, ein konkretes Modell für ein Grundeinkommen vorgelegt, das er solidarisches Bürgergeld nennt. Das wird unterstützt von Thomas Strauper, den ich eben auch schon zitiert habe, vom Hamburger Weltwirtschaftsinstitut. Ein ausgewiesen neoliberaler Nationalökonom. Und das Althaus-Modell hat inzwischen auch Zustimmung gefunden in Teilen des Netzwerks Grundeinkommen. Wolfgang Strengmann-Kuhn, selbst grüner Bundestagsabgeordneter und langjähriger Grundeinkommensbefürworter, auch lange Zeit Mitglied in unserer AG. Wolfgang Strengmann-Kuhn und Michael Objelka, ebenfalls ein alter grüner Soziologieprofessor aus Bonn und in Jena hat er inzwischen auch einen Lehrstuhl, haben ein Gutachten zu dem Althaus-Modell geschrieben, in dem sie das im Prinzip empfehlen. Die Althaus-Kommission wird, also es gibt in der CDU eine Kommission, die der Althaus vorsitzt, die Vorschläge ausarbeitet, die sollten die schon letztes Jahr vorlegen, haben das auch gemacht, das ist dann ein bisschen in der Debatte untergegangen, ganz Ende des Jahres letztes Jahr, haben sie konkrete Vorschläge vorgelegt. Diese Kommission vertritt eine ganze Reihe unterschiedlicher Positionen gleichzeitig. Einerseits schlagen sie ein solches Grundeinkommen vor, das soll bei 600 Euro plus 200 Euro pro Person, also pro erwachsene Person, als Kopfpauschale für die gesetzliche Krankenversicherung liegen. Damit liegt das in der Tendenz unter Hartz IV, es sei denn, man hat eine Familie mit mehreren Kindern. Die kommen über die Hartz-Sätze. Individuen bleiben tendenziell eher drunter. Deshalb sagen wir auch, es ist kein bedingungsloses Grundeinkommen, weil es nicht existenz- und teilhabesichernd ist. Es ist aber ein Vorschlag, wie in der tagespolitischen Debatte morgen so etwas so Ähnliches wie Grundeinkommen möglich werden könnte. Und wenn das virulent wird auf politischer Entscheidungsebene, wenn das im Bundestag zur Abstimmung käme und Mehrheiten gewinnen könnte, dann gibt es in den verschiedenen Grundeinkommensinitiativen überall schon Debatten, dass man das dann im Prinzip unterstützen muss, obwohl es das eigene Kriterium der Existenzsicherung nicht erfüllt. Also an der Stelle liegt ein sehr gefährliches Einfallstor für neoliberale Positionen in die Grundeinkommensdebatte, dass das Grundeinkommen praktisch umgesetzt würde als staatliches Sparprogramm. Als die Althaus-Vorschläge noch etwas niedriger waren, als sie jetzt sind, er hat sie im letzten Jahr in der Summe erhöht. Also er hat die Kosten der Unterkunft dazu getan, die er vorher pauschaliert eingerechnet hatte. Dadurch wird es ein bisschen höher, als es ursprünglich war. Die ursprüngliche Basis hat Thomas Strauper mal durchgerechnet und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass alle öffentlichen Hände zusammen mit diesem Modell 50 Milliarden Euro jährlich sparen würden. Althaus will nämlich für das Grundeinkommen alles andere platt machen. Auch die Rente verschwindet im Althaus-Modell. Das heißt, du kriegst im Alter das Grundeinkommen und wenn du mehr haben willst, musst du dich privat versichern. Eine Position, die auch in Teilen der Grundeinkommensinitiativen vertreten wird. und damit die Leute mit ihren gesparten Altersgeldern auf die privaten Finanzmärkte zwingt, statt in die gesetzliche Umlage. Auch eine hochproblematische Geschichte. Das ist ein Teil der klügeren Gewerkschaftskritik am bedingungslosen Grundeinkommen. Klaus Schäfer zum Beispiel von der Hans-Böckler-Stiftung kritisiert genau an dieser Stelle, dass er sagt, da sind Einfallstore für neoliberale Praxis, die Grundeinkommensinitiativen beim besten Willen nicht geschlossen kriegen. Das wäre einer der Einwände, die man richtig ernst nehmen muss, mit denen man sich sehr genau auseinandersetzen muss. Ein fünftes Kriterium vertreten wir in den Attac-Diskussionszusammenhängen und wird inzwischen in der Bewegung in Deutschland zumindest immer deutlicher auch als eine Notwendigkeit gesehen. Wir haben die Situation, dass in diesem Land etwa 80 Millionen Menschen leben mit mehr oder weniger gültiger Aufenthaltserlaubnis, mit mehr oder weniger Recht hier zu sein und etwa 1 Million ohne Recht hier zu sein. Die meisten Grundeinkommensvorschläge sagen, das Geld soll gezahlt werden an alle Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, an alle, die so und so viele Jahre legal in einem Land sind oder ähnliche Definitionen. Wir sagen ganz ausdrücklich, das Geld muss gezahlt werden an alle, die hier sind, unabhängig davon, ob sie einen gültigen Aufenthaltsstatus haben oder nicht. Wieder menschenrechtliche Argumentation. Es kann nicht sein, dass am gleichen Ort Menschen zweierlei Recht haben. Die einen haben ein Recht auf was und die anderen nicht. Das kann nicht sein. Wie man das organisiert, ist dann eine zweite Frage. Aber diese Menschen, die hier ohne gültigen Aufenthaltsstatus leben, deren Kinder gehen in die Schule, in die Kindergärten, es gibt Möglichkeiten, damit umzugehen. Diese Möglichkeiten muss man finden. Einer der wichtigen Wege aus unserer Sicht wäre von vornherein das Grundeinkommen in der Reihe von Bereichen nach und nach immer weniger als Geldzahlung zu denken. Jetzt bin ich weg von den Kriterien, damit bin ich durch. Und bei zwei, drei Aspekten, die ich ganz kurz nur noch antippen will, die müssen wir dann in der Diskussion und in den Fragen gucken, welche davon wir vertiefen. Wenn ein bedingungsloses Grundeinkommen, ich habe bisher immer davon gesprochen, ein Grundeinkommen wäre eine Zahlung, die, so habe ich die fünf Kriterien jedes Mal eingeleitet. Aber der entscheidende Punkt war ja, ein Grundeinkommen muss eine Zahlung sein, die so hoch ist, dass sie das materielle Existenzminimum und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben erlaubt. Ich will es noch mal deutlicher sagen. Ein bedingungsloses Grundeinkommen muss so hoch sein, dass es erlaubt, zu Zumutungen Nein zu sagen, denen ich mich nicht freiwillig stellen will. Da entscheidet sich die emanzipatorische Qualität von einem Grundeinkommen. Wenn das so niedrig ist, dass ich trotzdem noch arbeiten gehen muss, weil ich sonst verhungere, dann ist es besser, wie nichts zu haben, aber es verfehlt den emanzipatorischen Punkt. Es ist kein Zufall, dass ich in einem Gewerkschaftsseminar Sprockhövel bei der IG Metall, bei deren bundesweiter zentrale Ausbildungsstelle, Seminar mit 24 Autobetriebsräte, fast alle von VW, 22 Männer, 2 Frauen, damit die nicht von vornherein alle verschreckt sind wegen Grundeinkommen, habe ich denen gesagt, stellt euch vor, ihr habt im Lotto gewonnen, 1.000 Euro Rente, jeden Monat inflationsangefasst, bis du tot bist. Was änderst du in deinem Leben? Einen Punkt, schreib mal einen Punkt auf, den du dann in deinem Leben änderst. Es ist kein Zufall, dass ich dort eine Karte zurückbekam, auf der stand, ich würde mich scheiden lassen. Ich hätte das nicht bekommen, wenn ich gefragt hätte, du hast 600 Euro oder 500 Euro gewonnen. Ein Grundeinkommen muss so hoch sein, das ist der emanzipatorische Springpunkt, dass es dir erlaubt, zu Zumutungen Nein zu sagen, denen du dich nicht freiwillig stellen willst. Aber wenn es eine Geldzahlung ist, führt sie erstmal auch nur auf den Markt. Und ich kann dort die Bedürfnisse erfüllen, die marktförmig erfüllbar sind. Ich muss dafür kaufen. Und die Frage, ob die allgemeinen gesellschaftlichen Bedürfnisse, die die alle haben, anständig geregelt sind oder nicht, wird durch ein Grundeinkommen auch in der anständigen Höhe nicht entschieden. Wenn Bildung, wenn Mobilität, wenn soziale Daseinsvorsorge, wenn kommunale Dienstleistungen alle privatisiert sind und ich die alle kaufen muss, habe ich auch mit einem hohen Grundeinkommen ein Problem. So dass wir in der AG sehr stark in die Richtung diskutieren, deshalb auch die Überschrift dieses Fallplatz, bedingungsloses Grundeinkommen, als Teil öffentlicher Daseinsvorsorge. Wir diskutieren sehr stark, dass je mehr gesellschaftliche Infrastruktur für die Benutzerinnen und Benutzer kostenlos zur Verfügung steht, desto niedriger der Betrag eines Grundeinkommens sein kann. Man wird immer auch einen Geldbetrag brauchen, weil darin auch die Freiheit liegt zu entscheiden, was, wo meine Prioritäten sind. Aber bestimmte gesellschaftliche Bedürfnisse sollten als Infrastruktur für die Benutzerinnen kostenlos geregelt werden. Das erledigt, wie gesagt, gleichzeitig das Problem, wie man den in die Illegalität gedrückten Menschen denn einen Anteil am gesellschaftlichen Leben zukommen lässt. Weil wenn die Straßenbahn umsonst fährt und wenn die Wohnung umsonst wäre und andere Dinge, die Kindergärten, die Bildung, dann fragt keiner nach dem Aufenthaltspapier. Ich will ganz kurz noch ansprechen zum Thema Grundeinkommen selbst eigentlich nur noch einen Punkt und dann noch ganz kurz diesen Bien-Kongress noch mal ansprechen. Beim Grundeinkommen, denke ich, ist ein Punkt, den man am Anfang, auch in einer kurzen Anfangsbemerkung, trotzdem unbedingt noch erwähnen muss. Das ist diese Frage, wer geht denn dann noch arbeiten? Wie werden denn dann die notwendigen Dinge getan? In der Tendenz habe ich dazu ja schon was gesagt, dass ich der Meinung bin, dass wir in diesem Land eine Situation haben, in der erkennbar es mehr Drang nach Erwerbsarbeit gibt, als Erwerbsarbeit zur Verfügung steht. Ganz abgesehen davon, dass die Vorstellung, man müsse Menschen Druck machen dafür, dass die gesellschaftlich notwendigen Dinge getan werden, auch eine Vorstellung ist, entschuldigt, wenn ich das in meiner Rolle hier so sage, eine Vorstellung ist, auf die eigentlich nur ein Mann kommen kann. Es ist so, dass selbst das Statistische Bundesamt, es weist die Zahlen nicht jedes Jahr aus, also die Zahlenbasis ist jetzt von 2006, nicht die Zahlenbasis, die Zahlenbasis ist noch älter, erhoben wurde das zum letzten Mal in 2006. Selbst das Statistische Bundesamt weist aus, dass in diesem Land jährlich 56,3 Milliarden Stunden in bezahlter Tätigkeit ausgeübt werden und 96 Milliarden Stunden in unbezahlter Tätigkeit. Also 60% der Tätigkeiten in diesem Land, die gesellschaftlich notwendig sind, werden nicht bezahlt. Dabei rechnet das Statistische Bundesamt die 40 Leute, die jetzt 2 Stunden hier sitzen, also 80 Stunden Arbeit, nicht mit. Ja, sondern nur Dinge wie Versorgung der Familie, Ehrenamt in Sportvereinen oder in der Kommunalpolitik oder was sonst auch immer. Aber diese Art von Engagement in der Attac-Gruppe zählt da eher nicht dazu. Dann käme man oft deutlich noch mal mehr. Die Menschheit wäre ausgestorben. Die Menschheit hätte nie existieren können, wenn die wichtigen Dinge nicht von alleine getan werden, weil die Leute sie einsehen. Nicht unbedingt, weil sie immer Lust dazu haben, sondern weil sie einsehen, dass es nötig ist und dass es gemacht werden muss. Insofern ist der entscheidende Punkt, der Menschen zur Tätigkeit bringt, einerseits, dass es spannende Tätigkeiten gibt und zweitens, dass Menschen von sich aus so angelegt sind, dass sie sich mit Natur und Gesellschaft um sich herum auseinandersetzen wollen. Wenn Sie das in vielen bezahlten Tätigkeiten heute nicht wollen, dann liegt das nicht an den Leuten, sondern an diesen Tätigkeiten. Ich weiß eine Menge Jobs, die möchte ich auch nicht tun. Und die Folie, die ich normalerweise beim Vortrag, wenn ich das mit Folien mache, als drittes zeige, nach den beiden Bibelzitaten, ist das Zitat von Tick, Trick und Track Duck, den Neffen von Donald Duck. Wer die Arbeit kennt und sich nicht drückt, ist verrückt. Das wissen wir und kennen wir alle, glaube ich, auch irgendwo. Ich glaube, diese ganze Debatte, dann geht doch keiner mehr arbeiten, ist eine Debatte, die viel mit der Art und Weise zu tun hat, wie wir miteinander und mit uns selbst in der Welt sind. Brand 1 hat mal, also eine Vierteljahreszeitschrift, die tendenziell eher nicht der Linken, sondern eher einer liberalen Strömung zuzurechnen ist, die zum Grundeinkommen aber immer wieder spannende Sachen machen. Die haben mal leider ohne eine genaue Datenbasis, deshalb ist das wissenschaftlich nicht verwendbar, eine Umfrage gehabt, wo sie die Leute gefragt haben, wenn du ein Grundeinkommen bekommen würdest, würdest du weiter wie bisher arbeiten? Und über 80% haben gesagt, ja. Und dieselben Leute haben sie gefragt, wenn alle ein Grundeinkommen bekämen, was denkst du, würden die anderen tun? Würden die weiterarbeiten? Und über 90% haben gesagt, nein. Das ist eine Frage von Selbstzuschreibung und Fremdzuschreibung. Das hat ganz wenig damit zu tun, wie die Leute sich wirklich verhalten. Sondern wir selber sind natürlich verantwortlich, aber die neben uns, oh, wer weiß, ob die verantwortlich sind. Das hat etwas mit dieser neoliberalen, mit dieser kapitalistischen Gesellschaft zu tun, in der wir nur was werden, wenn wir den anderen misstrauen und uns durchsetzen gegen die. Und das ist natürlich, wenn man von heute auf morgen ein Grundeinkommen einführen würde, ein Problem. Wenn du hingehst, die Gesellschaft ist so, wie sie ist, und du stülpst da ein Grundeinkommen drüber, von heute auf morgen 1000 Euro, jeder Morgen hast du die, dann gäbe das ein ziemliches Durcheinander, das glaube ich auch. Weil dann ziemlich viele sagen würden, also das, was ich bisher gemacht habe, das will ich jetzt wirklich nicht mehr, das muss ich jetzt auch nicht mehr. Und dann gäbe es Probleme, ohne Frage. Sondern man braucht natürlich Übergänge. Auch darüber können wir nachher im Detail nochmal reden, wie diese Übergänge aussehen könnten und an welchen Punkten man damit anfangen könnte. Wir haben in der AG da eine Reihe von Vorschlägen mal zu ausgearbeitet, die aber auch alle ganz anders aussehen könnten. Ich sage nur noch ein paar wenige Sätze zu dieser Bien-Tagung. Also der Kongress findet alle 2 Jahre statt, nächstes Mal in München. Der letzte war im vergangenen Jahr in Rio de Janeiro, davor in Dublin, davor in Durban in Südafrika. Bei diesem Kongress geht es um eine wissenschaftliche Tagung. Bien ist tendenziell eher ein Wissenschaftlernetzwerk. Da geht es um eine wissenschaftliche Tagung. Die Netzwerke Grundeinkommen Österreich, Deutschland, Schweiz und die ATTAC-Verbände aus Österreich und Deutschland werden dazu begleitend aber Aktionstage in Ottobrunn und München durchführen. Und auf diese Aktionstage bereiten wir uns bei einem Arbeitstreffen von ATTAC am 17. und 18. September und bei einem Aktionstreffen in Ottobrunn beziehungsweise im Münchner Nachbarstadtviertel. Ottobrunn ist eine Nachbarstadt von München und wir treffen uns in Neuperlach. Das ist das Nachbarviertel von Ottobrunn, also der letzte Teil von München daraus, am 22. Oktober. Da habe ich die Einladung für das Arbeitstreffen am 17. 18. Dezember, September hier dabei. Das wäre schön, wenn zumindest die Leute aus der ATTAC-Gruppe, die da fester am Thema arbeiten wollen, sich das nachher noch mitnehmen. Und vielleicht können wir während der Veranstaltung noch kurz drüber sprechen. Sonst müssten wir hinterher per Mail und deshalb nochmal austauschen, was da so eure Möglichkeiten wären. Das wäre schön, wenn da die ATTAC-Gruppen auch noch einzelne Aufgaben übernehmen würden. Wir haben letztes Wochenende mit der Koordinierungsgruppe der AG länger darüber gesprochen, werden noch ein paar konkrete Vorschläge machen. Die kommen in den nächsten Tagen nochmal per Mail. Das soll an der Stelle erstmal reichen. Es ist jetzt doch 10 Minuten länger geworden, als ich es versprochen hatte. Ich hoffe, ich habe euch nicht allzu sehr überstrapaziert und wir haben dann ja jetzt immer noch etwa 1,5 Stunden zum Diskutieren und Fragen stellen. Schönen Dank.
Ja, vielen Dank. Das fand ich sehr schön, übersichtlich und eindringlich. Und ich hätte gar nicht so viel Kirchliches am Anfang erwartet. Ich habe noch eine Frage. Dein viertes Kriterium, das ist mir gar nicht klar geworden. Wie geht es euch damit? Da fing es damit an, dass Leute meinen, das müsste gleich morgen losgehen. Und dann kam Herr Althaus und dann kam dieses jedes Modell dazwischen. Das war alles kein Kriterium. Also das
Kriterium, das Kriterium ist existenzsichernde Höhe. Existenz und Teilhabe sich an der Höhe.
Okay.
Das ist das Kriterium.
Ja.
Ja, Also die vier von den deutschsprachigen Netzwerken definierten Kriterien für ein bedingungsloses Grundeinkommen sind individueller Anspruch ohne irgendwelche Bedingungen, insbesondere ohne Arbeitszwang, ohne Bedürftigkeitsprüfung und Existenz- und Teilhabe sichernd in der Höhe. Und wir sagen zusätzlich für alle, die hier sind. Das ist auch im, in diesem Fallblatt nochmal so ausdrücklich zusammengefasst. Und auch, es gibt eine Ausstellung zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen, die steht auch bei uns auf der Webseite, die kann man noch ausleihen. Ich glaube, ihr habt sie für die Grundeinkommenswoche hier bestellt, ne?
Noch nicht, aber das sollten wir tun.
Ja. Ich meinte, Hardy hätte sowas gesagt. Okay, da ist das in der ersten Tafel auch ganz ausführlich. Und wenn man auf die Webseite von uns geht oder auch auf der Webseite des Netzwerks Grundeinkommen, da sind diese Kriterien immer als erstes benannt.
Jetzt habe ich hier noch was gefunden, auf eurer Seite, eine Unterschriftenaufforderung. Grundeinkommensnetzwerk in Europa sammelt Stimmen. Ja. Ist das noch aktuell?
Ja, das wird gerade richtig aktuell. Es gibt in der Europäischen Union etwas, das mal Europäische Bürgerinitiative heißen sollte. Das ist auf Deutsch ein wenig verwirrend, weil wir unter Bürgerinitiativen uns was anderes vorstellen. Also hier geht es im Prinzip um einen Versuch im europäischen Rahmen ein Initiativrecht in Richtung Gesetzesvorschläge zu verankern. Da ist ein Verfahren verabredet, das im Moment also auch beschlossen ist, aber faktisch noch in der Testphase. Es gibt 4, 5 Initiativen, die daran arbeiten, solches Verfahren durchzuführen. Und es steht nicht fest, ob die beschlossenen Regularien funktionieren oder ob man die an einigen Punkten noch ändern muss. Grundsätzlich ist das ganz knapp zusammengefasst von der Tendenz so, man muss man muss einen Vorschlag einbringen, der eine konkrete Gesetzesinitiative beinhaltet. Dafür muss man sagen, wer man ist, und das müssen mindestens 5 Personen aus 5 EU-Mitgliedsländern sein, die sagen, wir stellen diesen Antrag, wir wollen das und das haben. Dann muss man 1 Million Unterschriften sammeln, die müssen aus mindestens 7 Ländern stammen, und es ist für jedes EU-Land festgelegt, wie viele Unterschriften dort gesammelt werden müssen dafür, dass die gültig sind als eines dieser 7 Länder. Also in Malta sind das irgendwie 300, in Deutschland sind das, glaube ich, 50.000 oder sowas, die man da sammeln muss. Alle anderen können aber aus einem Land stammen. Also man kann in Deutschland 900.000 sammeln und 100.000 in den anderen Ländern. Und wenn man 1 Million Unterschriften hat, dann muss es darüber eine Abstimmung geben, eine Volksabstimmung geben in der EU. Und dieses Ding wollen wir mit einem Grundeinkommen im nächsten Jahr ausgehend von dem Jen-Kongress für Europa initiieren. Okay, und dafür sammeln wir jetzt Adressen von Leuten, die man dann schon anschreiben kann, die im Prinzip als Multiplikatoren dann schon zur Verfügung stehen.
Aha. Also deswegen, das war jetzt hier nur Internet gestützt und ja. Noch, sollte ich jetzt vielleicht mal ausgedruckt und hier...
Nee, das gibt's noch nicht. Wir hatten das gewollt, aber dann haben wir mit den Verantwortlichen aus dem Ausschuss des Europaparlaments, das ist ein grüner Abgeordneter, uns lange unterhalten. Und der hat gesagt, ja, das ist im Prinzip fertig, er könnte es machen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Regularien nicht wirklich funktionieren, ist sehr groß und dann müsste er nochmal anfangen. Deshalb warten wir ab, wie es bei denen läuft, die es jetzt machen und wollen es dann im nächsten Jahr machen.
Dann habe ich noch eine ganz grundsätzliche Frage.
Dass die Adressen schon da sind, genau deshalb steht es beim Netzwerk und bei uns auf der Seite steht es auch. Auch bei den Österreichern Attac und Netzwerkgrundeinkommen, bei den Schweizer Grundeinkommen auch. Die haben es jetzt auch, schön. Das wusste ich bisher noch nicht, aber aus den 3 deutschsprachigen haben wir das jetzt schon länger. Die Luxemburger wollten es auch machen, ich weiß aber nicht, ob sie es gemacht haben. Mit denen hatten wir gesprochen.
Bitte? Gemeinschaften, Belgien hat es auch. Dürfen Sie nicht vergessen.
Mhm. Den hatte ich es auch geschickt. Da habe ich aber keine Rückmeldung bekommen, ob sie es getan haben. Okay, schön. Die Italiener haben es, glaube ich, auch schon erstellt. Also die Südtiroler, ja.
Zu den Fragen, die da aufkommen, ist ein grundsätzliches Problemchen. dass die Diskussion immer sehr schnell darauf geht, das kann man ja gar nicht bezahlen, wie soll das denn bezahlt werden? Und dann verstrickt man sich in Debatten, wie das denn bezahlt wird und auf wessen Kosten das geht und was für Modelle es da gibt. Und da kann man, da kommt man da nicht weiter. Man kommt in einen gewissen Sumpf rein. Du hast auch mal gesagt, das ist also nicht, sollte nicht das Hauptthema sein, sondern das Hauptthema liegt woanders. Und die, wir wollen ja argumentieren lernen und in diese Falle nicht treten. Und deswegen wäre es jetzt, finde ich, vielleicht auch sogar zum Einstieg, damit die ganze Versammlung nicht in diese Richtung jetzt rennt, zu erklären, was, wo die Gewichte liegen und warum man diese Finanzierungsfrage einen Haken tiefer hängen kann.
Also es gibt da mehrere Argumentationsebenen. Die erste ist eine, die eigentlich alle wichtigen, auch bürgerlichen Nationalökonomen immer wieder betonen. Es gibt entsprechende Zitate von John Maynard Keynes oder auch von Oswald von Nell Bräuning und anderen. Also Nell Bräuning beispielsweise formuliert, alles, was realwirtschaftlich herstellbar ist, ist auch finanzierbar. Wenn man es produzieren kann, kann man es auch bezahlen. Es ist eine Frage, wer es dann bezahlen muss und ob man das politisch will, dass der, der es bezahlen müsste, das auch bezahlen soll. Das ist eine andere Frage. Aber das ist das eine. Also wenn in einer Gesellschaft der gesellschaftliche Reichtum prinzipiell so groß ist, dass er ein gutes Leben für alle ermöglicht, dann ist auch ein bedingungsloses Grundeinkommen finanzierbar, vorausgesetzt, es gibt den politischen Willen, das Geld bei denen zu holen, die es haben. Das vorausgesetzt. Das ist nicht immer entschieden, das ist klar. Das ist die eine Ebene, die ganz grundsätzliche. Also die Aussage, man kann das nicht bezahlen, bedeutet auf dieser Ebene in letzter Konsequenz, der gesellschaftliche Reichtum reicht nicht aus, damit alle gut leben können. Das ist offensichtlich kontrafaktischer Unsinn. Der gesellschaftliche Reichtum reicht aus, dass alle gut leben könnten, wenn er fair verteilt würde. Das ist offensichtlich. Es ist eine Frage der politischen Durchsetzbarkeit und des politischen Wollens. Das ist das eine. Das zweite, sehr viel detaillierter und differenzierter. Rein technische Finanzierungsmodelle, von denen es ganz viele gibt, sehr unterschiedlicher Art. Wir hatten in der AG auch mal einen Kollegen, der das wirklich bis auf die dritte Stelle hinterm Komma ausgerechnet hat, wie man so etwas finanzieren kann. Alle Finanzierungsmodelle übersehen letztlich, dass sie Modelle sind, theoretische Modellannahmen. In der politischen Wirklichkeit hat jeder Finanzierungsvorschlag immer ganz konkrete politische Auswirkungen und Ergebnisse, Folgen. Ich kann abstrakt ganz leicht vorrechnen, dass beispielsweise es möglich ist, mit einer reinen Einkommenssteuer in Deutschland ein Grundeinkommen zu finanzieren. Professor Pelzer in Ulm und einige seiner Mitarbeiter haben das vor über 10 Jahren schon getan. Wir haben einen Logarithmus entwickelt, in dem man eingibt, dass Nationaleinkommen in Deutschland, die Zahl der Personen, die ein Grundeinkommen bekommen würden in Deutschland, die Geldsumme, die Einkommenssumme, bei der die Zahlungen aus dem Grundeinkommenssystem an die Berechtigten und die Steueransprüche des Staates an die Staatsbürger sich genau ausgleichen, wo man nichts bekommt im Ergebnis. Break-even-point heißt das fachtechnisch. Also wo sich das auf Null rechnet. Die Zahl gibt man ein, nimmt dann meistens 1500 Euro an der Stelle und kann noch 2000 nehmen. Dann schlägt er 2 verschiedene Steuerarten vor, nämlich eine, wie viel von deinem Zuverdienst darfst du behalten, solange du Grundeinkommen bekommst. Heute ist es ja so, dass wenn du Arbeitslosengeld 1 bekommst, darfst du 165 Euro im Monat dazu verdienen und wenn du Hartz IV bekommst, darfst du 100 Euro im Monat dazu verdienen und den Rest musst du abgeben. Ne?
Sozialgrundsicherung im Alter, darfst du gar nichts dazu
verdienen. Dann darfst du gar nichts dazu verdienen, genau. In den meisten Grundeinkommensmodellen wird davon ausgegangen, dass man 40, 50 oder 60%, das ist unterschiedlich, des Zuverdienstes behalten darf. Also zwischen 40, 50, 60% abgeben muss oder umgekehrt eben behalten darf. Diese Zahl gibst du ein in diesen Logarithmus. Und dann kommt raus, wie hoch muss die Steuer von denjenigen sein, die mehr als den Break-Even-Point verdienen, damit du das bezahlen kannst. Das ist ganz einfach. Das kannst du leicht rechnen. Der Professor Pelzer zeigt doch immer, wie schön und einfach das geht. Das Problem, was dabei übersehen wird, ist, dass die, die das bezahlen müssen, das nicht wollen und sich wehren werden. Und darüber muss man politisch diskutieren. Ja? Das kann man so ausrechnen. Das ist überhaupt kein Problem. BAKSCHI, also die Bundesarbeitsgemeinschaft Sozialhilfeinitiativen, die ehemalige heißt ja jetzt anders, die haben ein Modell berechnet, wo sie sagen, also wie gesagt, inzwischen sind die bei 1200 Euro plus Kosten der Unterkunft. Damals waren sie noch bei 800 plus Kosten der Unterkunft. Das war aber 2002, sind ja die Preise auch gestiegen. Es bleibt also ungefähr im Rahmen. Die sagen, Hauptfinanzierungsinstrument ist auf jeden Euro Nettoeinkommen, den es in Deutschland noch gibt, außer dem Grundeinkommen, eine spezielle Grundeinkommensabgabe von 50%. Die nennen dieses Instrument Take Half, also nimm die Hälfte. Von jedem Nettoeinkommen. Die haben durchgerechnet, dass sich über 70% der Einkommensbezieher damit besser stehen als bisher. Dass die also auch, wenn sie die Hälfte ihrer Nettoeinkommen abgeben und 1000 Euro Grundeinkommen bekommen, das sind damals 800, dass die dann unterm Strich mehr haben als bisher. Trotzdem werden auch die, nicht nur die 30%, die netto bezahlen müssen, sondern mindestens auch die Hälfte von den 70%, die netto was dabei haben, erstmal schreien und sagen, ich will die Hälfte nicht abgeben. Also jedes Finanzierungsinstrument hat Auswirkungen. Und darüber muss man sprechen. Wenn, wie wir das machen, man vorschlägt, als Übergangsfinanzierung zumindest Wertschöpfungsabgabe. Also die Gewinne der Unternehmen zur Finanzierung heranziehen. Dann ist völlig klar, dass man die Tendenz der Unternehmen, ihre Gewinne formal im Ausland zu machen, verstärken wird. Und da muss man eine Antwort drauf geben. Wir sagen, klar, ist kein Problem. Geldbewegungen sind ja keine Bewegungen in der Regel, die großen Summen, die werden ja nicht im Koffer transportiert, sondern die werden elektronisch transportiert, auf den Finanzmärkten hin und her geschoben. Und die Finanzmärkte sind rein physisch ja nichts anderes als ein sicherheitstechnisch abgeschirmter Teil des Internet. Sonst ist das ja nichts. Ne? Jede Bewegung auf den Finanzmärkten, jede Geldbewegung hinterlässt eine elektronische Spur. Die muss man als Staat nur lesen wollen. Können kann man das. Man muss die nur lesen wollen. Und wenn man die lesen will, kann man auch immer sagen, wo die Gewinne herkommen und sie besteuern. Das geht. Man hat dann allerdings ein gewisses politisches Problem, einen gewissen politischen Streit mit anderen Interessen. Das muss man wissen. Und natürlich, wenn wir sagen, wir wollen Grundeinkommen wesentlich aus Unternehmensgewinnen finanzieren, im Rahmen einer Bürgerversicherung, dann ist das selbstverständlich eine Kampfansage an die Unternehmen. Das ist überhaupt keine Frage. Wenn man wie Götz Werner, das bekannteste Finanzierungsmodell überhaupt, vorschlägt, ein Grundeinkommen aus einer Umsatzsteuer zu bezahlen, dann hat man noch am wenigsten das Problem, das in der Öffentlichkeit am meisten diskutiert wird, nämlich, dass eine Umsatzsteuer, eine Mehrwertsteuer insofern ungerecht sind, als sie die niedrigeren Einkommen höher belastet als die hohen Einkommen. Das stimmt prinzipiell, wenn ich einen gleichen Steuersatz habe. Also bei dem Wernerschen Modell ist das im Ergebnis so, dass er meistens damit rechnet, dass er sagt, 100% Hebesatz, also 50% im Preis sind dann hinterher Umsatzsteuer. Also wenn ein Produkt 100 Euro kostet, sind da 50 Euro Steuer drin und 50 Euro ohne Steuer, also 100% Hebesatz. Ne? Auf 50 Euro Preis kommen 50 Euro Steuer. Wenn ich jetzt 1000 Euro Einkommen im Monat habe und die komplett brauche, um mein Leben zu finanzieren, dann zahle ich 50% meines Einkommens an Steuern bei diesem Modell. Wenn ich 4.000 Euro Einkommen im Monat habe und 2.000 ausgebe, um davon zu leben, also doppelt so viel ausgebe wie der von 1.000, zahle ich nur 25% meines Einkommens an Steuern. Das ist erkennbar nicht gerecht. aber selbstverständlich lösbar, wenn ich unterschiedliche Steuersätze mache. Wenn ich hingehe und Artikel des Grundbedarfs völlig steuerfrei stelle und auf Luxusjachten 1000% Hebesatz nehme, habe ich ein völlig anderes Ergebnis. Also das ist ein lösbares Problem. Ich habe auch den Charme bei diesem Wernerschen Vorschlag, den müssen alle nachmachen. Also wenn Deutschland das einführen würde, was passiert dann? Alle anderen Steuern werden bei ihm ja abgeschafft. Dann haben die deutschen Unternehmer keine Steuerkosten auf ihre Produktion mehr. Sie produzieren zum Preis von, sagen wir jetzt mal völlig beliebig, ist egal, irgendwelche Artikel zum Preis von 1000. Kommen nochmal 100% Mehrwertsteuer drauf, Kosten in Deutschland also 2000. Wenn Sie die ins Ausland exportieren, gehen die für 1000 raus. Kommt die dortige Mehrwertsteuer drauf, die liegt bei 20% oder 25%. Die dortigen Unternehmer haben auch 1000 Kosten zur Produktion, aber 20% Unternehmenssteuern drauf, liegen also schlechter. Die führen ein nach hier für 1000 plus 20% Unternehmenssteuer, sind die bei 1020. Und darauf kommen 100% Mehrwertsteuer, sind die bei 2400. Ja, in jedem Fall haben die deutschen Unternehmer den Vorteil, wenn Deutschland das einführt, müssen das alle nachmachen. Das ist charmant dabei, finde ich wirklich charmant. Das Problem, was dabei bleibt, und da sagt Götz Werner, ja und, das ist doch kein Problem. Das Problem, was dabei bleibt, ist, ich habe überhaupt kein Instrument mehr, um die unverschämt ungerechten Vermögensverteilungen anzugehen. Eine Umsatzsteuer greift nur an den Einkommen an und überhaupt nicht am Vermögen. Und genau an der Stelle, bitte? An der Ausgabe, nicht am Einkommen. Entschuldigung, falsche Formulierung. Klar, selbstverständlich. Greift nur an den Käufen an und nicht an den Vermögen, nicht am Besitz. Nicht am Besitz. Götz Werner sagt, das macht doch nichts. Ich habe doch von meiner Drogeriekette nichts. Ich habe doch da nur was von, wenn ich da Geld rausnehme und das ausgebe. Das stimmt, aber das stimmt nur deshalb, weil er ein anthroposophischer Unternehmer ist, der nicht darauf setzt, dieses Ding zu verkaufen. Und dann als Investor aufzutreten, als Finanzinvestor mit dem Geld aufzutreten, was er dafür bekommen hat. Dort, wo die als Finanzinvestoren auftreten, ist Vermögen nichts anderes als pure Macht. Und genau dieses Problem kann ich mit einer Umsatzsteuer überhaupt nicht mehr adressieren. Ein Punkt vielleicht noch, man könnte das zu allen denkbaren Dingen durchrechnen. Ein Punkt vielleicht noch, was häufig vorgeschlagen wird, Ressourcensteuer. Jetzt im Moment sehen wir es bei der Finanztransaktionssteuer, die ja jetzt auch die EU-Kommission einführen will zur Sanierung ihres Haushaltes. Alter Attac-Vorschlag, der immer das Problem von allen Ressourcensteuern hatte. Ich habe eine Konkurrenz zwischen Steueraufkommen und Steuerungswirkung. Man kann das sehr gut deutlich machen an der Tabaksteuer. Wenn ich will, dass ich möglichst viel Geld einnehme damit, muss die Steuer gerade so hoch sein, dass die Leute viel rauchen. Dann habe ich hohe Steuereinnahmen. Wenn ich aber eine Steuerungswirkung dahin haben will, gesundheitspolitisch, dass die Leute möglichst wenig rauchen, habe ich im absoluten Erfolgsfall genau 0 Euro Steuereinnahmen, weil keiner mehr raucht. Aus diesem Dilemma komme ich bei allen Ressourcensteuern nicht raus, dass ich mich nicht entscheiden kann zwischen Einnahmeinteresse und Steuerungsinteresse. Man kann da Kompromissformeln finden, aber es ist ein systematisches Dilemma, was man hat, worüber man einfach sich Rechenschaft abgeben muss. Man kann nicht so tun, als könne man mit einer Ressourcensteuer gleichzeitig hohe Steuerungswirkung erzielen und hohe Einkommen. Das funktioniert nicht. So, das sind die Dinge, die werden immer übersehen, wenn über die Finanzierung geredet wird. Da wird darüber gesprochen, dass das Geld doch gar nicht da ist, aber die wirklichen Probleme sind an einer ganz anderen Stelle.
Okay. Also darauf kann man natürlich hinweisen, wenn man angesprochen wird, das wäre nicht finanzierbar. Hast du ja jetzt erklärt, finanzierbar ist es, aber wie?
Ja, genau das ist der Punkt. Und darüber muss man dann streiten. Genau. Da hat man dann nämlich die unterschiedlichen Meinungen.
Jetzt habe ich hier 3 Wortmeldungen da, da und jetzt die dritte da. Fangen wir mit der ersten an.
Ja, ich habe, wenn es geht über die Finanzierbarkeit, dann habe ich für Holland mal gerechnet, was das kostet, als Präsenzsatz. Von dem Bruttonationalprodukt und dann kommen ungefähr 22% kommen raus. Mhm. Also wenn es geht über, ist es bezahlbar, ist es finanzierbar, ja, dann ist das die Antwort. es ist nur 22% von unserem Einkommen.
Mhm.
Das ist ja jeder Zahlwert jetzt.
Ja, das sind ähnliche Zahlen, die anderswo auch gerechnet werden. Die Schweizer haben ja ein Buch, ganzes Buch dazu geschrieben mit Finanzierungsmodellen. Jens Schweiz, also das Schweizer Grundeinkommensnetzwerk. Die haben ähnliche Zahlen in den meisten Modellen. Die haben ein bisschen anders gerechnet, weil die das meistens für die Schweiz gemacht haben. Und in der Schweiz haben die mit der Alters- und Hinterbliebenenversorgung, also der Altersrente im Prinzip, also einem Teil der Altersrente. Die haben in der Schweiz drei Rentensysteme nebeneinander. Eines ist ein umlagefinanziertes, umverteilendes Mindestrentensystem für alle. Aus jedem Rappen Einkommen, den es in der Schweiz gibt, muss auf jeden Rappen Beitrag bezahlt werden, bis zum letzten Franken. Also egal, wie hoch das Einkommen ist, es muss Beitrag darauf bezahlt werden. Und jeder, der Beiträge bezahlt hat, erhält daraus eine Mindestrente von 1.400 Franken oder eine Höchstrente bis zu 2.800. Armutsgrenze ist 2.100. Aber die Mindestrente von 1.400 bekommt im Prinzip jeder. Und jeder zahlt ein in das System. Absolut akzeptiertes, beliebtes System in der Schweiz. Und die rechnen die rechnen ein Grundeinkommen eigentlich von diesem System her. Die sagen, das muss man ausweiten.
In Holland hat man eine Altersrente. In Holland hat auch jeder. Das ist ein lebensloses.
Gibt es auch nur so eine Mindestrente, ne?
Ja. 65 plus. Und das ist ungefähr. Wie viel?
Nein.
Ja, es ist fast 1.000 Euro.
Ja, guck mal hier hin, die Alten.
Also da hätte man uns schon eine spannende Frage, wie anfangen? Da hätte man ein System, das man einfach nur ausbauen muss für alle.
Ja, ich habe noch eine andere Bemerkung in diesem Bereich. Das heißt, wenn man die Steuer verändert, was man machen muss, wenn man Grundeinkommen anführt, also ab von der Einkommensteuer, ein großes Teil jedenfalls, Dann gehen die Preise, die Preisverhältnisse, die werden ganz anders. Und ich habe Ihnen mal gerechnet, dass wenn man die ganze Einkommensteuer abschaffe, dass man in holländische Verhältnissen ungefähr eine Preiserhöhung von 25% oder 30% auf die Güter bekommen werden.
Preissenkung.
Nein, eine Preiserhöhung auf Güter, auf materielle Sachen. Die Dienstleistungen, die werden natürlich viel, viel billiger, wenn man das Grundeinkommen einführt. Die Dienstleistungen, die Sorge und die Krankenversorgung, das ist alles billiger. Aber die Sache, die materielle Dinge, die werden höher, wenn man auf Rohstoffe
Ach so, der Vorschlag ist die Steuer auf Rohstoffe und nicht auf Umsatz auf Rohstoffe.
Ja, die Sache,
okay. Verstanden.
Jetzt, da war die zweite.
Ja, also, denke, wenn so etwas, und für mich ist es möglich gemacht werden muss, sage ich mal, dann auch auf europäischer Ebene. Weil sonst funktioniert es nicht. Es muss über das, dass wir die Chance mal wirklich Europa leben zu lassen. Wir kriegen also jede Verordnung aus Brüssel. Also ob die uns gefällt, Genmanipulation, ja oder nein. Verordnungen, die kommen alle aus Brüssel und werden ja erfüllt. Also muss auch so etwas als Verordnung vom EU-Parlament, wenn man so will, beschlossen wird. Das ist das eine. Dann, also das muss eine Einheitlichkeit sein. Dann müssen auch die Steuerhebesätze einheitlich sein. Das hat mal vor 40 Jahren schon mal der Bürgermeister von Orten mit dem Herrn Malangre, da war der noch hier aktiv, gesagt, solange wir unterschiedliche Steuerhebesätze haben, solange ist die EU nicht funktionsfähig und solange wird auch so etwas nicht funktionieren. Weil es doch auch so, wir sind ja ein Hin und Her geschieden. Wenn der Unternehmer hier in Deutschland genauso viel zahlt wie in Luxemburg oder egal wo in Europa, dann muss er außerhalb von Europa gehen. Das wird er sich übernehmen. Ja? Das Zweite ist, ich denke, da bin ich natürlich ein bisschen radikal, es muss generell ein Umbau der Gesellschaft stattfinden. Also, ich sag's mal, nach der Zerschlagung des real existierenden Sozialismus, sage ich mal so, ist ja das entstanden, was wir als neoliberale Zertrümmerungspolitik betrachten können. Das hat ja vorher noch ein bisschen so die Waage gehabt. Aber jetzt sehen wir diese neokapitalistischen Tendenzen also unverbrämt überall an jeder Ecke. Und da muss etwas passieren. Und jetzt nur, wenn wir das finanzieren wollen, müssen wir vermeiden, dass zum Beispiel die Volksgemeinschaft, bitte das Wort nicht falsch zu verstehen, also wir Bürger, wir als Staat enteignet werden durch das Kapital. Wie gesagt, immer mehr hoheitliche Besitztümer und Rechte werden privatisiert. Das hätte man schon vor 20 Jahren stoppen müssen. Aber auf jeden Fall muss man vieles sogar rückgängig machen. Es geht doch nicht an, dass Unternehmen, die nichts mit der keine soziale Einbindung in dieses System haben, Gewinne abschöpfen, die wir letztendlich erwirtschaften und bezahlen müssen.
Kann ich mal gegenfragen, wie ist das jetzt mit dem bedingungslosen Grundeinkommen verknüpft?
Das kann ich Ihnen sagen. In dem Moment, wo man das eine nicht mehr dulden würde, ja, als Staat, wäre ein Überschuss an Kapital, das können, um diese Sachen zu bezahlen. Sie könnten dann zum Beispiel auch diktieren, dass alle, ich sag mal, Grundbedürfnisse, Telefonieren, Bahnfahrten und so weiter und so weiter. Das Gesundheitswesen dürfte doch gar nichts kosten.
Das ist ein schönes Buch, Gespräche mit Gott.
Ja, mit dem habe ich es leider
nicht. Nee, aber in der Tendenz sind da viele Dinge drin, die wir auch diskutieren. Also ich denke, ein ganz wesentlicher Zusammenhang, um beim letzten anzufangen, ist in der Tat über die Finanzierungsschiene. Wenn wir uns eine Finanzierung malen könnten, in der politischen Realität, ich habe eben darauf hingewiesen, ist das nie so. Ne? Sondern man kann bestimmte Dinge durchsetzen und andere nicht. Und dann muss man nehmen, was man kriegt. Wenn wir uns eine Finanzierung malen könnten, dann würde das Grundeinkommen aus unserer Sicht zu finanzieren sein wie eine solidarische Bürgerversicherung, würde auch als solidarische Bürgerversicherung organisiert. Gesundheitswesen, Altersrente, und zwar nicht nur als minimales bedingungsloses Grundeinkommen, sondern in der Höhe Lebensstandard sichert wie bisher, also wie bis vor 15 Jahren, und Grundeinkommen in ein Bürgerversicherungssystem, finanziert nach dem Prinzip der Schweizer AHV, also auf jeden Euro Einkommen, egal wie niedrig das Einkommen ist, egal wie hoch es ist, auf jeden Euro Einkommen wird Versicherungsprämie bezahlt, beziehungsweise Sozialabgabe bezahlt. Es wäre ja dann in dem Sinne keine Versicherung mehr, weil das Ergebnis als bedingungsloses Grundeinkommen mindestens ja feststellen. Das wäre ja ein Umverteilungsmoment drin, was in der Rente jetzt nicht ist. Im Gesundheitssystem ist es ja. Und 50% des Gesamtsystems aus den Gewinnen der Unternehmen. Das wäre unser Finanzierungsvorschlag. Da wäre man eben direkt an den Gewinnen der Unternehmen, die in das gesamte Sozialsystem fließen würden, Rente, Gesundheit und Grundeinkommen. Zusätzlich wäre dann natürlich noch der Rest der sozialen Infrastruktur zu finanzieren. Das müsste aus dem normalen Steueraufkommen dann kommen. Aber wir sehen Grundeinkommen in diesem Sinne ganz eng verbunden tatsächlich mit der neoliberalen Privatisierungstendenz der letzten Jahrzehnte. Definitiv, Grundeinkommen wäre ein Schritt davon weg. Grundeinkommen wäre auch in diesem Sinne eine Maßnahme gegen den Kern der kapitalistischen Krise, die wir in den letzten 3 Jahren erlebt haben. Der Kern dieser Krise besteht ja darin, dass da irrwitzige Geldsummen, ist hier jetzt noch falsch formuliert, Private halten irrwitzige Reichtumsansprüche. Das ist ja gar kein wirkliches Geld, was die halten. Das sind ja Reichtumsansprüche. Halten irrwitzige Reichtumsansprüche. Und wenn sie die in wirklichen Reichtum verwandeln wollen, muss einer zahlen. Das geschieht durch Privatisierung von öffentlichen Besitz. Bei der Bahn hatte man das schöne Beispiel, hat ja dann Gott sei Dank nicht geklappt. 200 Milliarden wurde geschätzt, ist der Betrieb wert. 50% davon wollte man für 5 Milliarden verschenken an Investoren. Ja? So bezahlt man deren Reichtumsansprüche, die der privaten großen Vermögensbesitzer, was nicht immer große, nicht immer private Personen sind, die große Vermögen besitzen. In den Rentenfonds und in den Versicherungen sind es die normalen kleinen Leute. Ja, also ich fahre rum und halte Vorträge gegen die Privatisierung der Rente, habe aber eine eigene Erwerbsbiografie. Ich habe also 18 Jahre lang als Hausmann meine 4 Kinder großgezogen und halbtags beziehungsweise mit einer Viertelstelle im Kindergarten als Koch gearbeitet und ein bisschen freiberuflich und habe Zeitungen getragen und war halbtags Telefonist und solche Sachen habe ich dabei gemacht. Das heißt, mein Rentenanspruch ist so, dass ich davon nicht leben kann. Ich muss also privat sparen und halte Vorträge gegen die Privatisierung des Rentensystems. Also in solchen Situationen befinden wir uns. Das ist schon alles etwas widersprüchlich.
Herr Stahlgarten, aber das ist doch schon Aberwissen, dass Sie überhaupt privat sparen müssen.
Ja, natürlich.
Bräuchten es doch gar nicht. Sie könnten doch auch staatlich sparen. Ich will doch von diesem Privatisierungsgedanken weg.
Nein, ich will ja nicht privatisieren. Ich sage ja nur, wir befinden uns in einer Situation, in der diese hohen Vermögensansprüche nicht nur hohe Vermögensansprüche von reichen Individuen sind, ne, sondern auch die armen Individuen sind durch die Struktur der Sozialsysteme immer stärker gezwungen, in Fonds oder in Beteiligungsgesellschaften oder in was auch immer, Geld hineinzugeben, die dann auf den Finanzmärkten ja, sich als die üblen Großinvestoren betätigen und damit gegen die Interessen ihrer eigenen Anleger, Einzahler
haben. Aber schauen Sie mal, das ist ein Knoten, der 1949 verpasst worden ist. 1947 verabschiedet die CDU das Ahlener Programm.
Das kapitalistische Staats- und Wirtschaftssystem ist den sozialen und staatlichen Lebensinteressen des deutschen Volkes nicht gerecht geworden. Das ist der erste Satz.
Genau. Der Gesellschaftlichung, der Schlüsselindustrie, der Banken und Versicherungen. Wo gibt es denn sowas, das genau
angeht? Okay, aber wir kommen jetzt ein bisschen von der Grundeinkommensgeschichte ab. Also ich denke, es ist ein entscheidender Punkt in der Tat, dass Grundeinkommen verbunden sein muss mit Initiativen zur Schrumpfung und Verkleinerung der Finanzmärkte. Deshalb ist es entscheidend, gesellschaftlichen Reichtum anders zu organisieren, auch in anderen Händen zu organisieren, die Reproduktion des gesellschaftlichen Reichtums anders zu organisieren. Komme ich aus einer linken oder linksradikalen Tradition und bin selbst auch noch in solchen Arbeitszusammenhängen nach wie vor aktiv. Bei ATTAC sind wir definitiv keine linke, zumindest keine linksradikale Organisation. Und ich finde das, was das Grundeinkommen angeht, einen ausgesprochen wichtigen Punkt, das Grundeinkommen nicht zu verstehen als das Instrument, mit dem wir von hinten durch die Brust ins Auge den Sozialismus einführen wollen. Ne? Grundeinkommen ist etwas, das kann im Kapitalismus funktionieren, das kann auch zu einer anderen Form von Gesellschaft und Ökonomie führen, je nachdem, wie es gestaltet wird und wie Leute damit umgehen. Das ist in die Zukunft hin in der Systemfrage offen. Ne? Das passt in das eine und passt in das andere. Es ist nicht von vornherein festgelegt. Ein Satz noch, damit Sie dann noch, oder du dann noch direkt rankommst, was die globale Einführung betrifft, den ersten Punkt, den Sie angesprochen hatten. Völlig d'accord, steht in unseren Texten immer überall drin, Grundeinkommen ist ein globales Projekt, nicht nur ein europäisches, ist ein globales Projekt. Das heißt nicht, man kann es nur einführen, wenn es überall gleichzeitig eingeführt wird. Das heißt aber, es muss ein Prozess sein, der relativ schnell überall anfängt. Und wir würden gerne mit einem Mindesteinkommen gegen den Hunger überall im Süden anfangen und nicht mit einem Grundeinkommen hier. Also das von vornherein auch als globales Umverteilungsprojekt begreifen.
Gut, jetzt das war die nächste Meldung.
Wir haben im ersten Teil noch Argumente gehabt, weshalb die linke Szene irgendwie dagegen ist, gegen das Grundeinkommen. Das
Gewerkschaft.
Das teilweise von Namen, aber das widerspricht jetzt dem, was Sie gerade gesagt haben, ja, dass das zu was Linkem führen würde. Aber wie gehen Sie damit um? Oder?
Das ist unterschiedlich. Ja, das ist unterschiedlich. Also die Linke ist an diesem Punkt deutlich gespalten. Es gibt innerhalb der gewerkschaftlich orientierten Linken, sage ich jetzt mal, als ganz grobe Zuschreibung, ne? Also sozialdemokratisch oder auch Partei Die Linke und auch andere, zum Teil auch radikalere Strömungen, die sich tendenziell aber eher auf eine gewerkschaftlich Arbeitnehmer-, Arbeiterklassenorientierte Politik stützen. In diesen unterschiedlichen Strömungen der Linken gibt es in der Tendenz eine mehrheitliche Ablehnung des Grundeinkommens. Es gibt dort auch Zustimmung und je nach Strömung und je nach Organisation auch mehr Zustimmung, aber in der Tendenz eine mehrheitliche Ablehnung. Das begründet sich fast immer von daher, dass sie der Erwerbsarbeit die zentrale Stelle einräumen in gesellschaftlicher Teilhabe. Dass sie sagen, gesellschaftliche Teilhabe läuft über Erwerbsarbeit. Spannenderweise sind es dieselben Leute, die 2 Minuten nach diesem Argument dann das Argument, dann geht doch keiner mehr arbeiten, benutzen. Also irgendetwas scheint da nicht zu stimmen, aber das mal dahingestellt. Bei der Linken, die eher aus der nach 68er Tradition kommt, antiautoritär in welchen Strömungen auch immer orientiert ist, also weniger arbeiterklassenorientiert, ist es umgekehrt. Gibt es eine deutlich mehrheitliche Zustimmung zu der Grundeinkommensidee, da dann aber oft ganz eng verbunden auch mit gesellschaftlichen Veränderungsvorstellungen und Plänen, wo ganz ausdrücklich Grundeinkommen im Rahmen eines anderen Gesellschaftsverständnisses argumentiert wird. Harald Rein von der ehemaligen Bundesarbeitsgemeinschaft Sozialhilfeinitiativen beispielsweise hat eine Reihe Bücher auch dazu geschrieben, argumentiert immer sehr stark in diese Richtung. Frankfurter, wie heißt diese Frankfurter Initiative? Lehrlings- und Arbeiter- und Lehrlingszentrum, glaube ich, weiß nicht mehr genau. Da ist er beruflich. Und eine ganze Reihe anderer Autoren auch, die in diese Richtung gehen. Die Berliner Gruppe Fels für eine linke Strömung hat 1999 einen sogenannten Existenzgeldkongress organisiert, der in dieser Strömung eine relativ wichtige Rolle gespielt hat. Die interventionistische Linke, wo ich auch mit drin engagiert bin, ist sehr, sehr weitgehend und fast einheitlich auch auf diese Existenzgeldorientierung festgelegt. Ist ein bisschen unterschiedlich in den lokalen Gruppen, aber in der Tendenz. Da sind eigentlich nur einige maoistische Gruppen in diesem Zusammenhang, die Grundeinkommen ablehnen. In der gewerkschaftlichen Debatte spielen an Ablehnungsargumenten neben diesem Erwerbsarbeit ist der Kern gesellschaftlicher Teilhabeargument, noch Argumente eine Rolle, die ich eben schon zum Teil angesprochen habe, dass also die Angst besteht, nicht ganz zu Unrecht, die Angst besteht, dass die Grundeinkommensdebatte Einfallstor für neoliberale Ideen sein könnte. Es gibt neoliberale Konzepte vom Grundeinkommen. Milton Friedman hat in den 60er Jahren in den USA schon Grundeinkommensmodelle entwickelt, die radikal neoliberal sind, wo die Zahlung so niedrig sein sollte, dass man davon nicht leben kann. Ein Viertel des steuerfreigestellten Existenzminimums hat Friedman damals in den USA vorgeschlagen. Und Streichung aller anderen öffentlichen Hilfen für Arme, die es überhaupt gab in den USA. Also das war sein also sehr radikal neoliberaler Vorschlag. Die Leute mit einem winzigen Geldbetrag auf dem Markt alleine lassen. Da gibt es berechtigte Ängste bei einem Teil der Gewerkschaftskollegen. Das muss man ernst nehmen. Es gibt eine ganz spannende Debatte bei Gewerkschaftsfrauen, die völlig anders läuft wie bei den Männern. Weil die dieses Problem, dann geht doch keiner mehr arbeiten, in dieser Form nicht zu haben. Und weil die als Beschäftigung, dort wo sie berufstätig sind, in der Regel auch eher die Jobs haben, wo von Teilhabe nicht so schrecklich viel die Rede sein kann. Ja? Und sehr viel mehr die Erfahrung machen, dass das vor allen Dingen ein Driss ist, unter diesen Verhältnissen arbeiten zu müssen. Und nicht vor allen Dingen Teilhabe und Befriedigung. Das ist ganz auffällig. Gerade bei der IG Metall, bei den anderen Gewerkschaften ist das nicht so deutlich, weil die auch prekär beschäftigte Männer organisieren. Aber bei der IG Metall ist das ganz, ganz deutlich, dass die Frauen das anders diskutieren. Das ist nicht sehr laut, die machen sich nicht sehr stark bemerkbar damit, die führen keinen internen Konflikt darum. Aber da verändern sich Dinge ganz, ganz deutlich. In den letzten 2 Jahren kann man ganz deutlich sagen, dass in den gewerkschaftlichen Debatten das Grundeinkommen dramatisch weit nach vorne gekommen ist. Die IG Metall hat eine interne Mitgliederbefragung gemacht, wo sie die Kollegen aufgefordert hat, aufzuschreiben, welche Themen ihnen besonders wichtig sind. Da lag das Grundeinkommen ganz weit vorne, nicht auf dem ersten, zweiten Platz, aber ganz weit vorne mit in dieser internen Befragung. Also das ist ganz offensichtlich ein wichtiger Punkt. Bei Verdi ist es so, dass die Verdi-Jugend aus mehreren Bundesländern, aus 6 glaube ich im Moment, für den kommenden Gewerkschaftstag Anträge für eine Forcierung der Grundeinkommensdebatte oder für eine Einführung des Grundeinkommens gestellt hat. Also da bewegen sich die Dinge recht schnell.
Okay, wir werden also einen bunten Strauß auf der Straße treffen von Befürwortern und Gegnern aus allen möglichen Ecken.
Ja. Das ist also das Thema bricht die politischen Verhältnisse, die politischen Strukturen ganz anders als andere Themen. Man hat plötzlich ganz andere Freunde und Feinde.
Das ist wirklich spannend.
Johannes, du? Ja, ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile von der Finanzierungsthematik etwas weggekommen. Und das war nämlich der Punkt, um den ich bitten wollte. Ich bin der Meinung, es muss erstmal in den Köpfen der Menschen rein. Das heißt, die Grundeinkommensfrage ist auch ganz wesentlich eine Frage des Menschenbildes. Und darauf brauchen wir als erstes schon mal Antworten. Wenn ich jemanden draußen treffe, der mir sagt, es ist nicht zu finanzieren, dann sage ich einfach, es gibt mittlerweile 8 Finanzierung, mindestens 8 Finanzierungsmodelle. Da könnte man jetzt überstreiten, welches das richtige ist. Und so weiter. Diese 8 Modelle weisen nach, es ist in jedem Fall zu finanzieren. Und damit müsste man aus meiner Sicht momentan diese ganze Finanzierungsdebatte abbrechen, weil solange das in den Köpfen nicht ist, also das Menschenbild für ein Wohneinkommen noch nicht vorhanden ist, solange brauchen wir uns eigentlich gar nicht über die Finanzierung unterhalten. Und eben gehen wir das zu sehr in diese Thematik, weil das Geld hatte ich nicht gemeldet. Also ich wäre dafür, dass wir eher die Fragen klären, wie kriegen wir Fragen, die etwas mit dem Menschenbild zu tun haben, wie kriegen wir die entsprechend transportiert. Das ist eine wesentliche Frage. Oder Antwort auch, dann will doch keiner mehr arbeiten. Das hat ja im Moment was mit dem Menschenbild zu tun. Ich bin fleißig, aber die anderen sind faul. Das sind die Dinge, die der Argumente für
brauchen. Aber darauf können wir ja schon an.
Da hatte ich schon was zu gesagt, wobei da noch was dazukommt. Ich stimme in der Grundsatzaussage völlig zu. Ich rede über die Finanzierung auch immer nur deshalb, weil ich es dauernd gefragt werde und nicht, weil ich es für wichtig halte. Man muss irgendwann darüber auch reden, aber an einer anderen Stelle. Die Frage mit der Arbeit, das ist nicht nur, den Punkt hatte ich eben ja auch schon angesprochen, des eigenen Menschenbildes, der Selbstwahrnehmung und der Fremdzuschreibung, sondern es ist auch eine Frage der Wahrnehmung, was ist eigentlich eine gesellschaftlich notwendige Tätigkeit? Was sind eigentlich die wichtigen Dinge, die getan werden müssen? Ja? Wir tun in Erwerbsarbeit, also wir, jetzt nicht die Einzelnen, die hier sitzen, die vielleicht auch, sondern in dieser Gesellschaft, tut man in Erwerbsarbeit eine ganze Menge an Dingen, die besser nicht getan würden. Ne, vom Bau von Atomkraftwerken bis zum Verbrennen von Müll. Und wenn es denn so wäre, der ehemalige Chefvolkswirt von Verdi, immerhin der zweitgrößten Gewerkschaft der Welt nach der IG Metall, von deren Chefvolkswirt erwartet man ja ein gewisses theoretisch-intellektuelles Niveau. Der Kollege fragte bei Grundeinkommensdebatten, ich habe häufiger mit ihm auf Podien gesessen, regelmäßig, wer denn dann noch den Müll runterbringt, wenn es ein Grundeinkommen gäbe. Über das Niveau äußere ich mich jetzt nicht weiter. Aber die Vorstellung, dass es gut wäre und auch jederzeit möglich wäre, zumindest 90% des Mülls, den jetzt jemand runterbringen muss, gar nicht erst zu machen, ja? Diese Vorstellung war offensichtlich für den Kollegen gar nicht möglich. Das wäre aber eine entscheidende Debatte. Das ist jetzt nur ein Beispiel mit dem Müll nicht machen. Also die ganze Ökologiefrage haben wir in dem Buch, was ich da mitgebracht habe, zum ersten Mal überhaupt in der Grundeinkommensdebatte ein ganzes Kapitel mit 4 Texten zu veröffentlicht. Inzwischen ist das ja eine wichtige Debatte geworden, aber damals hat noch gar niemand irgendetwas dazu geschrieben gehabt. Die ganze Ökologiefrage, aber auch viele, viele andere Fragen. Die Frage auch an die Marxisten unter uns gestellt, was ist eigentlich wirklich Produktivität? Ja, ist produktiv nur das, was auch bezahlt wird, wo ein materieller Wert entsteht, wie Marx das noch gefasst hat? Oder besteht die Produktivität nicht in sehr vielen unterschiedlichen Formen, die zum Teil heute gar nicht mehr Teil der Erwerbsarbeit sind oder die in der Erwerbsarbeit in einer Weise aufgegangen sind, dass man sie gar nicht mehr als Einzelne identifizieren kann? Dass also eine gerechte Bezahlung entlang der Produktivität überhaupt gar nicht mehr vorstellbar wäre. Die ganze Frage, was sind denn eigentlich die Güter und Dienstleistungen, die wir für ein gutes Leben brauchen? Und wie wollen wir die produzieren? Wenn ich diese Frage diskutieren will, ich bin während der Krisenzeit 2008, Anfang 2009 mit vielen Krisenvorträgen unterwegs gewesen. Ich war in Kaiserslautern, ich war in Rüsselsheim, ich war in Bochum. Es ist nicht, als wenn die Kollegen nicht selber wüssten, dass es klügere Möglichkeiten gibt, von A nach B zu kommen, wie das jeder mit dem eigenen Auto im Stau steht. Ja? Aber wenn ich mit denen diskutieren will, wie wir das denn anders machen wollen, dann muss ich denen sagen, wovon sie leben sollen. Auch an der Stelle hat das Grundeinkommen eine ganz entscheidende Funktion und Bedeutung. Wenn ich ernsthaft darüber diskutieren will, dass ich in dieser Gesellschaft grundlegend was ändern muss, dass Erwerbsarbeit in der bisherigen Form nicht mehr das Zentrum der sozialen Sicherung und des Einkommens sein kann, dann muss ich einen anderen Vorschlag haben. Und ich sehe keinen anderen als das bedingungslose Grundeinkommen. Alles andere macht die Leute abhängig, unwürdig und prekär. Also das sind die Debatten, die ich eigentlich wirklich vorwärts treiben finde.
Jetzt Andres? Nee, du hast dich vorher gemeldet. Und dann noch eine da.
Ja, auch nochmal.
Wolltest du oder nicht?
Ja, doch. Das wir geben uns ja selbst ein Dilemma. Wenn ich eine Veranstaltung habe mit 15 Leuten, dann sind ja erstmal 7, 8 oder mehr Leute, die an das Grundeinkommen gründen aus ihrer eigenen menschlichen Situation. Im prekären Leben zu sein, arm zu sein, ausgegrenzt zu sein oder jeglicher Freiheit. Und wir machen also die Erfahrung, dass diese Menschen zu der Frage Grundeinkommen kommen auch welche aus der orthodoxen linken Ecke oder aus der Neoliberalen, alle besetzen diesen Begriff. Wir begeben uns selber im Grunde genommen in den Fall, dann über Finanzierung, wo keiner geht arbeiten, diskutieren zu können. Und weniger diesen Blick darauf haben, wie es den Menschen heute geht. Das muss eigentlich der Anknüpfungspunkt sein. Denn wir haben ein Modell Grundeinkommen und alle, die das ablehnen, haben keine alternativen Modelle. Und das ist die Debatte, die wir uns eigentlich einbringen müssen. Dann sagt ihr bitte, was ihr dafür tun sollt, dass es ein gutes Leben für alle gibt. Und mittlerweile sind wir nicht eine Drittelgesellschaft, sondern eine 50%-Gesellschaft, wo 50% dieser Menschen vom guten Leben ausgeschlossen sind. Mhm. Und es sind diese Menschen, die die Grundeinkommensdebatte stark machen. Sind dadurch verzweifelt, wenn sie dann anfangen müssen, mit 8 oder 25 Modelle, mit allen Ausweitungen, die wir hier haben müssen, auf der Straße. Denn das ist der falsche Ansatz für uns. Mhm. Der Ansatz kann im Grunde genommen nur sein, für Grundeinkommen, für ein gutes Leben für alle. Und die Frage, dass wir kein gutes Leben haben, das können mindestens die Hälfte der Menschen auf der Straße beantworten.
Stimme ich sehr, sehr weitgehend zu, wobei ich einen Punkt ergänzen, nicht widersprechen will. Ein bedingungsloses Grundeinkommen ist nicht das Mittel, mit dem wir in erster Linie das Armutsproblem adressieren. Das tun wir auch. Ne? Aber das ist eher ein Randergebnis. Der entscheidende Punkt ist, dass das bedingungslose Grundeinkommen gedacht werden muss als ein Menschenrecht. Das ist auch der entscheidende Punkt, an dem die ganze Neiddebatte wegfällt. Wir haben in Deutschland ja das Riesenproblem, dass alle sozialen Leistungen, die nur Einzelne bekommen, immer unter diesem Neid, unter dieser Neiddebatte leiden. In Brasilien gibt es ein Sozialhilfesystem, das erhält der erhaltenen Viertel der Bevölkerung Zahlungen draus. Und es gibt keine Neiddebatte darum. In Deutschland ist es so, dass formal berechtigt knapp 10 Millionen wären, Leistungen aus den Grundsicherungssystemen, den verschiedenen, zu erhalten. Tatsächlich sind es deutlich weniger, die das bekommen. Es hat bei den Grünen vor 2 Jahren die Debatte gegeben, ob die für ein bedingungsloses Grundeinkommen oder für eine bedarfsorientierte Grundsicherung eintreten wollen. Beide Modelle hatten vorgeschlagen, die zahlenmäßige Höhe dieses Grundsicherungssystems bei 420 Euro zu ziehen. Das ist unterhalb der Armutsgrenze, ganz deutlich. Und beide haben sich nicht getraut, ich weiß es aus Gesprächen mit beiden Seiten, eine höhere Summe zu nennen, weil schon bei 500 Euro hätte das dazu geführt, dass es mindestens 13 Millionen Berechtigte in Deutschland gegeben hätte. Und da haben beide Seiten bei den Grünen gesagt, das kann man politisch nicht argumentieren, da sterben wir an der Neiddebatte. Wenn du aber Grundeinkommen vertrittst als ein Menschenrecht, was alle bekommen, und die, die sich das dann leisten können, müssen zu seiner Finanzierung eben zahlen, ist das eine völlig andere Ebene. Das ist wie das Wahlrecht, was du auch nicht als Privileg an einige gegeben hast, sondern was alle bekommen haben. Und da gab es genau dieselben Debatten vor Einführung des Wahlrechts. Ob das denn ginge, ob die Frauen denn überhaupt politisch denken können und vorher die Besitzlosen. Und all diese Diskussionen, das gab es alles genau wie jetzt. Und nachdem es erstmal als bürgerliches Recht eingeführt ist, funktioniert das auch. Und das ist beim Grundeinkommen noch ein ganz entscheidender Punkt. Es wäre eine Besserstellung für alle, für einige mehr als für die anderen, aber alle hätten was davon. Das ist ganz wichtig, dass man die Gesellschaftlichkeit als solche damit adressiert und nicht in erster Linie das Armutsproblem. Götz Werner mit seinen konkreten Vorstellungen von Grundeinkommen, das ist leicht zu argumentieren. Er sagt selbst, die Aufgabe der Wirtschaft ist es nicht, die Menschen mit Einkommen zu versehen, sondern die Aufgabe der Wirtschaft ist es, die Menschen mit Gütern zu versehen. Die Politik muss dafür sorgen, dass die Menschen Geld haben, Einkommen haben, damit sie, wörtliche Formulierung von ihm, ich zitiere jetzt wirklich wörtlich, bei mir viel Klopapier kaufen können. Also er ist nicht nur Unternehmer, als Unternehmer vertritt er ein Grundeinkommensmodell in der Finanzierung, das die Unternehmen finanziell entlastet, durch diese Umsatzsteuerfinanzierung. Halte ich nicht für den klügsten Vorschlag, das liegt aber daran, dass ich kein Unternehmer bin und es ist legitim, wenn er seine Interessen vertritt, völlig klar. Ich vertrete meine ja auch und das muss dann im demokratischen Prozess geklärt werden, wie das ausgeht. So, das ist völlig legitim. Er ist aber nicht nur Großunternehmer, sondern er ist auch Einzelhändler. Und hat als Einzelhändler natürlich ein Interesse an Leuten mit genügend Geld zum Einkaufen. Viele Finanzinvestoren sind das ja nicht. Denen ist scheißegal, ob die Leute Geld haben oder nicht. Der Einzelhändler, dem kann das nicht egal sein. Also den kann man an dem Punkt mit im Boot haben. Der Handwerksmeister, dessen Betrieb gerade so viel abwirft, dass der Betrieb läuft, der aber seine Leute nicht bezahlen kann. Ja, der hat auch ein Interesse an einem Grundeinkommen. Alle Kreativen, die irgendwie immer schon wussten, dass sie was können und wahnsinnig gerne tun wollen, das nur ökonomisch sich nicht leisten können, haben was von einem Grundeinkommen. Und der entscheidende Punkt, da knüpfe ich an das Letzte, was ich zu der Frage vorher gesagt hatte, ist aus meiner Sicht die Gesellschaftlichkeit. Also ich mache ja seit ewigen Zeiten, seit 1972 Lateinamerika-Arbeit bei der Informationsstelle Lateinamerika in Bonn Und wenn wir uns die Verhältnisse dort angucken, also in den lateinamerikanischen Großstädten leben die Reichen hinter Mauern, wortwörtlich, eingemauert hinter Mauern, mindestens alle 6 Monate, inzwischen eher alle 3, muss das Wachpersonal gewechselt werden, weil höchstens so lange dauert es, bis die Mafia einen gekauft hat. Ja? Die trauen sich nicht, mit einem gepanzerten Auto rauszufahren, weil sie Angst haben, entführt zu werden. Und sie werden entführt, wenn sie mit dem Auto rausfahren. Sie machen also alle Bewegungen außerhalb ihres Viertels mit dem Hubschrauber. So, das ist nicht schön, so zu leben. Auch von denen kommen welche auf die Idee, dass eine Gesellschaft, in der sie ein bisschen weniger reicher wären als die anderen und dafür ohne Angst durch die Straßen gehen könnten, vielleicht auch schön wäre. Ne? Also ich denke... Bitte?
Gegen die Kultivierung auf andere Werte.
Ja. Ja.
Die einzige Konzentration auf Geld, auf die Gewinnmaximierung, ja, eigentlich nicht nur weiterführen. Und dass es ja auch darum geht, dass alle gleich tot sind.
Nur ist das Problem natürlich, dass der kapitalistische Investor nicht frei ist. Ja? Das Individuum ist immer frei. Das Individuum kann sagen, ich habe jetzt so und so viel zig Milliarden Euro angehäuft, wenn wir davon 90% wieder verloren gehen, ist das auch egal, dann bin ich immer noch schwerreich. Das kann ein Individuum sagen. Und einzelne Individuen steigen ja aus diesem Zirkus auch aus. Der kapitalistische Investor ist nicht frei, wenn der nicht zu den bestmöglichen, also den gewinnträchtigsten Bedingungen investiert, geht sein Geschäft pleite. So, also es ist nicht eine reine Frage der Werte. Der moralischen Werte. Es ist eine Frage der Werte im Sinne von Mark Twain, der ja den netten Satz geprägt hat, Werte werden in Säcken gehandelt. Also der materiellen Werte. Ist es natürlich auch. Ja, in diesem Sinne ist es auch eine Frage der Sachzwänge. Deshalb sage ich ja, bedingungsloses Grundeinkommen muss in der Finanzierung etwas damit zu tun haben, die Finanzmärkte zu schrumpfen. Diese unanständig großen Vermögen kaputt zu machen, denen wegzunehmen. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, wenn du nicht eine gewisse Gleichheit herstellst. Es gibt ein wunderschönes Buch, also wer sich selber eine Freude im Urlaub machen will und das noch nicht gelesen hat, den fordere ich dringend auf. Kate Pickett und Richard Wilkinson, Gleichheit ist Glück, bei 2001. Die untersuchen 23 OECD-Länder, also die untersuchen nicht die Länder, die untersuchen Studien aus 23 OECD-Ländern, zum Verhältnis zur Frage materieller Einkommensgleichheit und Gesundheit. Das sind britische Epidemiologen, die also aus der Gesundheitsarbeit kommen und die untersuchen, wie sind die Gesundheitsverhältnisse verbunden mit der materiellen Ungleichheit. Und sie sind direkt korreliert. Je größer die materielle Ungleichheit, desto mehr Krankheiten, desto mehr Übergewicht, desto mehr Herzkrankheiten, desto mehr jugendlichen Schwangerschaften, desto höhere Gefängnisbelegungszahlen, nicht höhere Kriminalität, nur Gefängnisbelegungszahlen. Ja? Und all diese Dinge. In Japan, was die am wenigsten ungleiche, also die gleicheste Gesellschaft ist, nicht die mit dem höchsten Einkommen. Das Einkommensverhältnis ist ein bisschen niedrig in Japan. Aber die Ungleichheiten in der Einkommensskala sind dort am niedrigsten von den untersuchten OECD-Ländern. Ist die Lebenserwartung 5 Jahre höher als in den USA? Noch in den 60er Jahren war es nicht so, da war die USA ein bisschen höher. Die Ungleichheit, die materielle Ungleichheit beginnt in den USA zu Beginn der 70er Jahre zu wachsen. Bis dahin war die USA eine relativ egalitäre Gesellschaft aus der New Deal-Phase, also in den 30er Jahren noch. Da haben die ein Drittel des Einkommens von oben nach unten umgeschichtet. Innerhalb von weniger als 10 Jahren ein Drittel des gesellschaftlichen Einkommens von oben nach unten umgeschichtet. In den letzten 20 Jahren haben sie es wieder umgedreht. Haben es wieder von unten nach oben geholt. Und dieser Unterschied, also Japan und USA haben in der Lebenserwartung in den letzten 30 Jahren um 6 Jahre gegeneinander sich verschoben. Unmittelbar korreliert mit der Ungleichheit. Du musst mehr Gleichheit herstellen, nur dann kann Gesellschaftlichkeit entstehen und da ist das Grundeinkommen ein entscheidendes Instrument.
Wie stelle ich diese Gleichheit her? Sie sagt eben, dass dieses Einkommen muss da weggenommen werden. Wenn ich jemandem was wegnehme, hat er das Gefühl, ja, wenn ich allen Beteiligten das Gefühl gebe, dass sie ein Stück von Kuchen abkriegen, dass sie was davon haben, dann gibt es eine Situation, wo jeder das Gefühl gewonnen zu haben. Ja, das ist natürlich ein Ideal, aber für mich wäre wirklich die Frage, wie kann man auch den jetzigen Gegner, der sich dann noch als Gegner darstellt, der das Geld oder die Macht ja nicht abgeben will, überzeugen, dass er auch was davon hat. Und das ist für mich noch nicht so klar.
Er wird nicht entführt, wenn er aus seinen Mauern rausfällt.
Also das wäre eine ganz konkrete Frage. Ne? Wie kann man mehr Unternehmer und mehr Protagonisten auf dem Markt mit ins Boot holen und die überzeugen, ne, dass die mitmachen, dass sie aus einer inneren Motivation mitmachen. Mhm. Und nicht, weil man denen was wegnehmen will oder weil sie es bedroht fühlen. Ja, das ist ja der jetzige Zustand.
Ich sehe das Problem. Ja. Ich sehe das Problem. Ich glaube aber, dass man an einer... Also ich neige auch dazu und habe das in meinen Argumenten jetzt mehrfach getan, die Frage der Gesellschaftlichkeit und des Vergesellschaftungsmechanismus als solchen für ganz zentral zu halten. Bisher ist der Vergesellschaftungsmechanismus die Struktur, über die wir Gesellschaft bilden in diesen kapitalistischen Gesellschaften, ja tatsächlich die Erwerbsarbeit. Die Erwerbsarbeit bestimmt die gesellschaftliche Rolle, die du hast. Ob du ganz draußen bist, ob du viel hast, wenig hast, ob du ein hohes Ansehen hast, ein kleines Ansehen hast, ne? Nicht zufällig antworten wir auf die Frage, was bist du, mit einem Satz, der sagt, was wir zum Geldverdienen tun. Ne? Das ist ja nicht zufällig. So. Und dieser Mechanismus funktioniert immer weniger. Immer mehr Leute sind dadurch nur ausgeschlossen und sonst gar nichts. Deshalb braucht man da Alternativen dazu. Ich halte das für einen zentralen und entscheidenden Punkt. Wir werden aber nicht ganz drumherum kommen, dabei die Klassenfrage auch zu sehen und zu sehen, dass es einen Teil von Profiteuren dieses Systems gibt, die man nicht überzeugen wird, sondern wo man dann tatsächlich gegen wird intervenieren müssen. In den USA ist es in den 30er Jahren so geschehen. Roosevelt, der den New Deal damals ja abgewickelt hat, diese Umverteilung eben eines Drittels des Einkommens von oben nach unten innerhalb von weniger als 10 Jahren. Roosevelt hatte bei der Präsidentschaftswahl seiner ersten mit einem Programm kandidiert, das würden wir heute neoliberales Sparprogramm nennen. Das hieß damals noch nicht so. Aber da hatte die bestehende US-Bundesregierung dafür kritisiert, dass sie nicht genügend spart in der Krise. Und gleichzeitig gab es in den USA die eskalierteste politische Situation, die es jemals in der Geschichte des Landes gegeben hat. Große Fabrikkämpfe, große Arbeiterkämpfe in der Reihe von Bundesstaaten, in der zweistelligen Zahl von Bundesstaaten, die Nationalgarde mobilisiert und im Einsatz, also richtig militärische Kämpfe zwischen bewaffneten Arbeitern und Nationalgarde mit Hunderten, Tausenden von Toten. Also wirklich absolut blutige Geschichte. Und dann hat Roosevelt, nachdem er gewählt war, sein Programm weggeschmissen, hat sich mit den Gewerkschaften zusammengesetzt und gesagt, wie regeln wir das hier? So. Und dann gab es eine Einkommenssteuer phasenweise, weit über 10 Jahre lang war der Einkommensspitzensteuersatz in den USA, ich lüge nicht, 91%. Ja, 91% war der Einkommensspitzensteuersatz. So, das geht. Das geht in einem erzkapitalistischen Land wie in den USA. Die haben aber den Kapitalismus dabei nicht abgeschafft.
Naja, wenn die Colts rauchen, dann geht sowas. Gut. Da hatte ich... ja, stimmt. Ganz richtig, ganz richtig. Ja, ja, Entschuldigung.
Ja, meine Frage, da kommt noch einer. Da war runtergebrochen von den Protagonisten einfach so der ganz normale Mann, die ganz normale Frau auf der Straße. Ich stehe da in der Fußgängerzone, die Leute wollen shoppen gehen und ich möchte ihnen gerne das Grundeinkommen näher bringen. So, meine Frage ist einfach so auf die Frage, was bringt mir das, in 3 kurzen, knappen, prägnanten Sätzen, das noch auf den Punkt zu bringen?
Wir haben das bei einer Aktion in Bonn bewusst umgedreht, weil einige von uns das Problem auch hatten. Wir haben 1.000-Euro-Scheine gedruckt, das Faksimile steht im Netz, bei uns auf der Webseite. Wir haben 1.000-Euro-Scheine gedruckt, wo wir auf der Rückseite 4, 5 kurze Argumente zum Grundeinkommen drauf gedruckt haben und haben die verteilt an die Leute und haben Kärtchen dabei gehabt und die, wie ich das eben vom Wirtschaftsseminar erzählt habe, gebeten, wenn sie jeden Monat so einen echten Schein bekämen, was würden sie in ihrem Leben denn ändern? Also schreib du mal den Punkt auf, was dir das bringt, wenn du jeden Monat 1.000 Euro bekommst. Ganz spannend, was da alles zusammenkam. Also die ersten 40 Antworten oder so haben wir auch ausgewertet, stehen bei uns auch im Netz. Das Faksimile könnt ihr euch runterladen, könnt ihr nachdrucken, könnt ihr nächsten Samstag ausprobieren.
Funktioniert jetzt auch andersrum? Also, mich würde die Antwort auf diese Frage schon interessieren.
Es gab Antworten, die die Leute gegeben haben, die in 3 Richtungen gehen. Viele Leute haben gesagt, ich würde, was ganz anderes machen als bisher. Ich würde, das ist ganz unterschiedlich, was das im Einzelnen dann ist. Ich würde meinen Interessen, weiß ich, würde eine Weltreise machen, ich würde schreiben, ich würde malen, ich würde bildhauern, ich würde mich nur noch um meine Enkel kümmern, also ganz unterschiedliche Dinge, aber was anderes tun als bisher. Bisher verbringe ich meine Hauptzeit damit, dass ich Geld verdienen muss, und ich würde das in Zukunft anders machen. Bei vielen Leuten, auch etwa ein Drittel, war, ich würde das Verhältnis zwischen Erwerbsarbeit und anderen Dingen ändern. Ich würde weniger erwerbsarbeiten, ich würde da nicht aufhören, wo ich bin, ich will da bleiben, wo ich bin da im Prinzip zufrieden, es ist mir nur zu viel. Ich würde das ändern, ich würde also an meiner Erwerbsarbeitssituation etwas ändern, ohne dass sie konkret sagen könnten, ich mache was anderes, ne, sondern nur das eine vom Hals kriegen. Also es ist nicht dasselbe wie dieser erste Block. Ein dritter Block war, ich würde tendenziell nichts ändern, sondern gucken, was mit dem Geld geht. Also ich würde spenden, ich würde meine Tochter, die irgendwo anders lebt, unterstützen, ich würde unseren politischen Verein besser finanzieren, ich würde mir dies oder das kaufen, wo ich jetzt nicht zukomme. Also da richtet sich das Geld. Die Gruppe war ein bisschen kleiner als die von den beiden anderen. Zusammen gab das ungefähr so 80% der Antworten. Also das sind die drei Hauptrichtungen, in die Leute, die wir gefragt haben, denken. Also diese eher Abstraktionen, wie ich sie eben hier gemacht habe, für Gesellschaft, Gesellschaftlichkeit allgemein und so, spielen eine relativ kleine Rolle.
Ja, gut, jetzt, ja.
Ich habe einfach noch mal eine Frage. Ich bin so ein kleiner Freund von Zeitplänen. Ausstieg haben wir jetzt 2025, glaube ich. Gibt es fürs Grundeinkommen Zeitpläne?
Nee. Also in der Bonner Initiative, nicht bei uns in der Attac-Gruppe, in der Bonner Initiative Grundeinkommen, also im Netzwerk Grundeinkommen-Initiative, da ist einer, der hat mir im Frühjahr gesagt, dass noch in dieser Legislaturperiode der Bundestag das einführen wird. Aber ich hoffe, dass der nicht recht hat, weil wenn der jetzige Bundestag das einführen würde, wäre das so ein Ding, dass sich irgendwo zwischen dem FDP, dem liberalen Bürgergeld und dem solidarischen Bürgergeld von Althaus bewegt. Da ständen wir uns alle deutlich schlechter mit als bisher. Da wäre nichts gewonnen. Dann hätte man im Gegenteil eine gute Idee so verhunzt, dass kein Mensch sie mehr wiedererkennt und auch keiner sie mehr haben will. Insofern würde ich ganz im Sinne von Johannes war der Name, ja, denken, dass man das nicht zu schnell, nicht nur in der Finanzierung, sondern auch in der Konkretisierung, in der Umsetzung, nicht zu schnell denken darf. Solange man keine gesellschaftliche Mehrheit in den Köpfen für ein emanzipatorisches Grundeinkommen hat, wird man, wenn man eins realpolitisch bekommt, ein neoliberales bekommen. Ne? Insofern wäre ich da sehr, sehr skeptisch, das allzu schnell zu sehen. Wenn es allerdings zu einer realpolitischen Frage wird, wenn die das im Bundestag tatsächlich diskutieren und abstimmen, kann man sich als Grundeinkommensbewegung nicht hinstellen und sagen, wir sind aber jetzt dagegen. Das funktioniert dann auch nicht. Da muss man gucken, wie man damit umgeht. Ich hätte mir vorstellen können, wenn die Bundestagswahl die letzte anders ausgegangen wäre und wenn der Althaus besser Skifahren könnte, dass dann eine Situation zustande gekommen wäre, wo eine CDU-grüne Koalition unter Althaus eine Perspektive auch auf ein Grundeinkommen hätte haben können. Das kam nicht zustande, aber da war für eine kurze Zeit ein realpolitisches Fenster, bei dem das in dieser Legislaturperiode tatsächlich hätte denkbar werden können. Ja? Ähnlich würde sich das auch für die nächste Legislaturperiode darstellen, wenn es auf Schwarz-Grün hinauslaufen würde. Wäre das eine Denkbarkeit? Beide Parteien, die für Befürworter sind in beiden Parteien keine Mehrheit. Beide hängen es nicht so sehr hoch, deshalb ist es eher unwahrscheinlich. Aber ausschließen kann man das nicht. Das ist in Deutschland an der Stelle, wo das recht bald zu einer realpolitischen Frage werden kann. Die Schweizer bereiten in beiden Strömungen, also beim Bien-Netzwerk und bei den Anthroposophen, Wir haben ja eine ganz, ganz starke, viel stärker noch als in Deutschland, eine anthroposophische Grundeinkommensströmung, dann mit Haney und Schmidt, die den Film gemacht haben auch. Wir haben ja ein riesen Internet, also ein riesen Facebook-Gemeinde da. Und die bereiten eine Volksbefragungsinitiative für 2013, glaube ich, vor. Also dann anfangen, das läuft dann ja 2 oder 3 Jahre, bis die Abstimmung kommt, sowas. Und gehe noch davon aus, dass sie die erste verlieren werden bei der AHV. In den 40er Jahren sind 3 Abstimmungen verloren worden, bis es dann durchgesetzt wurde. Also das ist auch deren Perspektive, aber die sind konkret an der Umsetzungsperspektive am Diskutieren.
Obwohl nicht europaweit.
Nee, aber das wäre ja spannend, wenn das EU-Referendum und das Schweizer Referendum halbwegs gleichzeitig laufen würden, hätte das ja auch etwas, was sich in Effekte sich gegenseitig verstärkt.
Mhm. Man könnte ja den Erfolg der Schweizer positiv als positiven GAU, wie bei den Japanern, das Unglück, was ja schrecklich ist, bei uns letztendlich den Ausstieg aus der Atomenergie jedenfalls in Gang gebracht. Das ist ja noch nicht perfekt. Ne? Das ist ja noch nicht perfekt. Aber so könnte es ja auch umgekehrt mal sein, dass da auch was auch positiv wäre. Man muss nicht immer negative Ereignisse haben, um etwas zu bewegen, sondern das Positive lässt es auch so.
Diese Katastrophen bringen in der Regel keine positiven Ergebnisse. In der Regel, also eine Vorstellung, dass es nur richtig schlecht werden muss, damit es gut wird, ist zynisch und auch nicht mit der Wirklichkeit in Übereinklang zu bringen. Es gibt aber Situationen, in denen aus solchen Katastrophen dann irgendwie und über Umwege auch etwas Positives wächst. Das gibt es durchaus auch. Und Fälle, in denen es offensichtlich war, das irrwitzige Elend in Haiti und dieses völlige Kaputtwirtschaften dieses Landes durch die internationale Gemeinschaft, wäre durch ein Grundeinkommen zu einem relativ geringen finanziellen Aufwand relativ leicht lösbar. Da gibt es nicht mal eine Debatte darüber.
Wir haben noch etwa 20 Minuten, ist das richtig? So ungefähr. Ja. Stefan?
Ja, dann hier im Kasse der Schweiz ein gutes Stichwort. Ich habe letztens von dem Daniel Henry und Enno Schmidt einen Kommentar dazu gesehen. Die Schweiz hat einen ganz anderen Ausgangspunkt als wir auch. Es kristallisiert sich immer mehr raus, die Dinge laufen immer schlechter und es läuft alles dahinter, was wir brauchen. In der Schweiz sieht das anders aus. Die Schweiz hat weit weniger Probleme, die haben ein viel besser funktionierendes Sozialsystem und die haben auch eine viel niedrigere Arbeitslosigkeit. Die können das wirklich noch als Kultur sehen. Bei denen kristallisieren sich quasi vorwiegend die Vorteile aus. Das ist aber eine ganz andere Sichtweise darauf, die ich schon interessant finde. Hier geht das im Prinzip vom Negativen ins Positive. Von denen sehen die, so schlecht geht es uns nicht. Aber es bringt uns einfach viel Vorteile, dass man darüber nachdenken kann.
Ein Teil der Debatte in der Schweiz läuft in der Tat so, da gibt es auch ein bisschen was an Literatur dazu. Also das ist eine sehr spannende, auch im Internet verfügbare Buch über, wie man die AHV zu einem Grundeinkommenssystem umbauen kann. Und auch Schmidt und Haney haben einiges dazu gemacht, stimmt. Und auch das Finanzierungsbuch von Bien Schweiz geht in diese Richtung. Da gibt es das schon so. Es gibt aber in der Schweiz auch eine Debatte, die von den prekarisiert Betroffenen herkommt. Die ist nicht so stark wie in Deutschland, ist auch nicht so gut organisiert, gibt es aber auch. Aber in der Tat ist in der Schweiz ein ganz, ganz starker Strang der Grundeinkommensdebatte von einem Standpunkt bürgerlicher, jetzt ohne negativen Beigeschmack, bürgerlicher Gesellschaftlichkeit. In der Tat. Du hattest dich die ganze Zeit schon
gemacht. Ich wollte noch fragen, für wie realistisch halten Sie das, dass es in Deutschland jemals kommt? Weil die politischen Parteien hier scheinen ja eher das Gegenteil zu vertreten, wenn ich an so Aussagen wie spätrömische Dekadenz und das Gequase von der von der Leyen denke.
Ja, das ist in Deutschland sicherlich schwierig. Und wenn man sich die Debatte um den Atomausstieg jetzt anschaut, um das nochmal aufzunehmen, was der Kollege gesagt hat, dann ist ja in der Tat in Deutschland die politische Kultur auch eher so, dass man die Einsicht, wir haben bisher da etwas falsch gesehen, bestenfalls heuchelt, aber im Prinzip die alte Politik weitermacht. dass man die Form ändert, aber weniger die Inhalte. Also die Fähigkeit zu sagen, das funktioniert so nicht, wir müssen jetzt wirklich mal was ganz Neues machen, ist ganz offensichtlich im deutschen politischen System sehr schwach entwickelt. Ich habe den Eindruck, aber in den anderen bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaften im Augenblick auch, Politiker, wie ich eben Roosevelt beschrieben habe, sehe ich auch in anderen Ländern nicht. Auch Obama steht dafür definitiv in den USA nicht, obwohl viele diese Hoffnung hatten. Aber nicht mal an dem Punkt, der ja eigentlich sein Kernprogrammpunkt ökonomisch war, diese ganze Green New Deal Geschichte, also ökologischer Umbau der Industriegesellschaft. Auch da hat er sich ja völlig von verabschiedet, das findet ja absolut nicht mehr statt. Sodass ich im Augenblick eine Perspektive für ein emanzipatorisches, bedingungsloses Grundeinkommen so erstmal nicht sehe. Was man aber nie ausschließen kann, ist, ja, was manche Autoren mal die List der Geschichte genannt haben. Also es gibt einige Probleme, die man offensichtlich mit den bisherigen Rezepten nicht mehr gelöst kriegt. In Deutschland hat man das am Punkt Mindestlohn noch nicht begriffen, in allen anderen europäischen Ländern längst. Dafür hat man in anderen europäischen Ländern den Punkt mit der Atomenergie, dass das ganz langfristig nicht mehr geht. Also ich sehe das nicht für den Ausstieg, was die jetzt beschlossen haben. Und in 10 Jahren wird die Debatte auch nochmal kommen, wenn sie die letzten abschalten sollen. Das ist völlig klar. Aber zumindest gibt es in Deutschland inzwischen einen Mainstream in der Debatte, der sagt, man kann das nicht dauerhaft so betreiben. Das ist in anderen Ländern weniger verstanden worden. Die Finanztransaktionssteuer will jetzt selbst die EU-Kommission einführen. Ob sie damit nicht letztlich, was sie jetzt machen wollen, ist eine alberne Art der Finanztransaktionssteuer, die letztlich niemandem was nützt. Ob sie damit nicht trotzdem ein Instrument in die Welt setzen, das einfach aus seiner eigenen Dynamik heraus irgendwann eine andere Funktion und Bedeutung bekommt, ist so eine Frage. Und vor, wann war das mit dem großen Tsunami? War das 2004? 2004, Weihnachten. Ne? Da hat Jacques Chirac, damals französischer Staatspräsident, unmittelbar nach dem Tsunami vorgeschlagen, eine internationale Zwangsabgabe auf Flugbenzin zu erheben, um damit den Tsunami-Opfern zu helfen. Das ist im Prinzip das, was wir schon lange vorschlagen zur Finanzierung eines Mindesteinkommens gegen den Hunger global weltweit. Das Modell ist durchgerechnet, FIAN, eine Mitgliedsorganisation, die sich um das Problem des Hungers kümmert, weltweite Organisation, hat das durchgerechnet, wie so ein Mindesteinkommen gegen den Hunger aussieht. Die Projekte in Sambia, in Malawi, in Ghana, das Grundeinkommensprojekt in Namibia, die Sozialhilfe, also Bolsa Familia in Brasilien, die machen das alle vor, dass das funktioniert, dass das auch finanzierbar ist, dass das große ökonomische Vorteile unterm Strich sogar bringt und die internationalen Finanzzuschüsse, die dafür gegeben werden müssten, sind verhältnismäßig klein. Das ist also alles durchgerechnet, die Projekterfahrung ist da und wenn man die Verantwortlichen konkret darauf anspricht, dann eiern sie rum. Wir haben über die Grünen eine kleine Anfrage an die Bundesregierung gestellt gehabt, wo es genau um diese Projekte in Afrika ging, die so eine Minimalzahlung gegeben haben gegen den Hunger. Es geht um 10 Zahlungen zwischen 10 Euro und pro Familie im Monat und 10 Dollar pro Person. Dazwischen bewegt sich das, je nach Projekt ein bisschen unterschiedlich. Und die konkreten Projektbewertungen der Bundesregierung sind alle absolut positiv, obwohl sie keines der Projekte unterstützen. Aus dem einen haben sie sich ausdrücklich zurückgezogen, aber die konkreten Bewertungen sind alle positiv. Das heißt, da könnte irgendwann demnächst sowas möglich werden, wenn man merkt, irgendwie es hungert immer mehr Menschen und man kriegt das so nicht in den Griff. Und so eine Minimalzahlung ist wirklich leicht zu organisieren, die kostet nicht schrecklich viel. Und schon hätte man eine auf globaler Ebene institutionalisierte, bedingungslose Zahlung, die sich niemand verdienen muss. Und das Prinzip wäre sichtbar, dass es funktioniert. Muss man nicht existenzsichern, alles nicht, ne? Aber es hätte einen ganz entscheidenden Punkt. Also insofern bin ich nicht, einerseits, ich erwarte von den konkreten politischen Kräften, die es jetzt gibt, nicht, dass da eine bei ist, die in der Lage ist, in einer absehbaren Zeit, also in den nächsten 2 Legislaturperioden, Grundeinkommen einzuführen. Das erwarte ich von niemandem. Ja? Und ich sehe trotzdem bestimmte strukturelle Bedingungen, die trotzdem dazu führen können.
Aber auf
lange Aber mit Hoffnung, nicht mit Wissen.
Aber eigentlich sehe ich eher das Gegenteil, dass es immer weiter verschärft wird und verschlechtert wird. Da braucht man sich ja nur mal Hartz IV anzugucken.
Ja, aber daraus entstehen ja Konsequenzen. In Deutschland sind die sozialen Auseinandersetzungen noch nicht so scharf. Aber wenn man sich jetzt Griechenland, wenn man sich Spanien anguckt, tendenziell auch Portugal, Island hat das politische System schon eine völlige Revolution erfahren. Irland scheint in der Lage zu sein, das gerade nochmal innerhalb des Systems zu lösen. Aber muss man mal abwarten, was für einen sozialen Druck die noch kriegen. Das ist ja noch längst nicht rum. Im Prinzip ist Großbritannien längst fällig. Ja, und viele Auseinandersetzungen haben dort angefangen. Das Pfund ist ja viel kaputter wie der Euro. Und es würde keinen Fachmenschen ernsthaft wundern, wenn doch im Laufe dieses Jahres das Pfund als Zahlungsmittel gar nicht mehr funktioniert. Da würde ich aber mal gerne sehen. Das ist wirklich sehr spannend. Dass wir für Geld was kaufen können, liegt ja nur daran, dass wir alle glauben, dass wir das können. Ne? Wenn wir aufhören, das zu glauben, wirst du sehen, dass das, was du in der Tasche hast, bedrucktes Papier und gestanztes Blech ist. Da kann man nichts verkaufen. Es liegt nur, was alle glauben. Wenn das plötzlich nicht mehr geht, es gibt nichts, wo man von sonst leben kann. Nichts, wir leben alle vom Geld aus. Ja, also insofern sind da Möglichkeiten auch einer destruktiven Entwicklung, nochmal, aus diesen Verschlechterungen kommt meistens nichts Gutes, ich setze da nicht drauf. Ne? Aber da zeichnen sich Möglichkeiten ab, die dann einfach Auswege brauchen.
Ist doch etliches gestrichen worden.
Ja, und Großbritannien noch viel stärker also, als hier. Und was die noch Sozialetat nennen, ist im Wesentlichen Polizei. Ja, also die ganze Sozialarbeit in Großbritannien ist nichts anderes als Polizei. Da gibt es keinerlei Unterstützung für die Leute, das ist nur polizeilicher Druck. Also wie hier die Sozialsheriffs, die gucken gehen, ob beide im selben Bett geschlafen haben und ob die Zahnbürsten im selben Becher stehen. So sind die drauf. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, wenn dieses System an irgendeiner Stelle wirklich gar nicht mehr funktioniert, dann muss es Lösungen geben. Also wenn die Währung zusammenbricht, dann kann man keine 6 Wochen laufen lassen. Dann muss es Lösungen geben, sofort. Und das Grundeinkommen ist eine Lösung, die da ist.
Könnte aber auch in die andere Richtung gehen. Was in Amerika ist, dass man nur noch 5 Jahre das Geld kriegt und dann ist Schluss.
Ja, ja, kann aber in die andere Richtung. Es gibt da überhaupt keine Garantie. Die gäbe es nicht mal, wenn die Kämpfe stärker wären, wenn die Bewegung stärker wäre. Aber in Deutschland ist es ja so, dass noch die Resignation und nicht der Mut, sich zu wehren. Das ist ja anders als in Griechenland oder in Spanien. Da ist der Mut zu wählen ja groß.
Das ist eine Verzweiflung. Horst, ja, du wolltest was sagen.
Das ist genau der Punkt, an dem ich auch ansetzen möchte, damit wir auch den Mut behalten oder weiter fördern. Für unsere Arbeit hier vor Ort, sicher mit Blickwinkel auf weltweite Bewegungen, die wir ja glücklicherweise auch haben. Und aufgrund dieser Armutsentwicklung, das ist bestimmt kein Einzelfall, was du da argumentiert hast. Ich denke, ganz viele von uns wären da im Konsens mit seiner Argumentation. Ich kenne ganz viele aus meiner politischen Arbeit, die noch viel krassere, beklagenswerte Argumente, also beklagenswerte Zustände beschreiben.
Ich meine ja nur, wie die Parteien denken.
Die Parteien denken so, da schließe ich mich der Meinung an, die wir gerade argumentiert bekamen. Die Parteien fangen jetzt an zu denken, wenn der gesellschaftliche Druck größer wird, weil die Missstände wachsen. Und da haben wir gerade, da bin ich optimistischer, vielleicht als Werner jetzt mal, vielleicht auch nur zweckoptimistisch oder mehr oder weniger, aber da haben wir gerade, glaube ich, sehr guten Boden, gut um da dann Anführungszeichen zu setzen, aber sehr guten Boden, um zu sagen, wir müssen als Bewegung uns noch stärker aufstellen. Das machen wir jetzt beispielsweise im September, das wollte ich noch an allen kundtun, die es noch nicht wissen, mit dieser Woche zum bedingungslosen Grundeinkommen, dass wir nicht nur in Aachen machen, da werden wir in Aachen also auch viele Aktionen machen. Das ist halt von, glaube ich, 5 Tagen ein anderes. Ne? Und das ist also sicher auch mit einem bewusstseinsstärkenden Faktor zu sehen, weil wir das eben nicht alleine hier machen, sondern zur selben Zeit in allen Städten und in allen Großstädten auf jeden Fall die Leute europaweit, ne? Richtig? Europaweit unterwegs sind in dieser Sache. Und da sollten wir so ganz viel Mut schaffen. Wir können, also wir, wenn wir was bewegt wird, dann werden wir das noch sein. Wir mit vielen Millionen anderen Menschen, wenn wir die Kommunikation verbessern und die Leute erreichen, bin ich überzeugt davon, dass wir nach allen viele tausend Leute in Aachen erreichen. Da sind wir jetzt quasi am Anfang und auch gut auf dem Weg. Ne? Zu dieser oft befragten Geschichte mit dem, wie können wir den Unternehmern, ich scheue mich immer dagegen, die Unternehmer zu sagen. Ich denke dann irgendwie an Konzerne, an internationale Konzerne, ich bin auch Unternehmer, ich habe das Glück jetzt nicht auf Transferleistungen angewiesen zu sein, ich hatte auch schon andere Lebenserfahrungen, aber ich denke, das ist dieser Kulturimpuls, der von den man also allen Leuten, die den Film noch nicht kennen, nur ans Herz legen muss, kostenlos im Internet zu gucken, auch runterzuladen, in DVD-Versionen zu brennen, wer das nicht kann. Ich biete das an, ich habe diese DVDs in 3 Versionen jederzeit zu verschenken, nur bitte melden.
Welcher Film?
Grundeinkommen Kulturimpuls heißt der Film, ist das richtig so? Und da wird nochmal deutlich gemacht, dass die ganze Gesellschaft aufgrund dieses Kulturimpulses ganz viel davon hat. Plötzlich auch den Arbeitsbegriff anders sehen kann und bemerkt, was Künstler, also musische Dinge, alles zu beitragen zu wertvollen Dingen, wo man nicht direkt wieder 10 Euro für vielleicht auch mal bezahlen muss. Selbstverständlich, Künstler müssen bezahlt werden. Ist nur ein Beispiel, auch im sozialen Bereich. Wir wissen, wie viele Defizite immer mehr wachsen im alten Bereich, im Altenheimbereich, Seniorenarbeit. Und es gibt Leute, die machen solche Arbeit gerne. Ich arbeite mit solchen Jugendlichen, die auch solche Arbeiten gerne machen. Von wegen zu dieser zynischen Frage, wer soll denn noch unseren Müll wegbringen? Ja, also, und als letzten, ganz kurz nur, weil ich jetzt so viel angesammelt habe, muss ich aufpassen, das ist jetzt nicht, aber ganz kurz, wir haben auch einen Gegner auf der Ebene, ich sage nur ein Beispiel, es gibt Thinktanks, jeder hat da sicher schon mal von gehört, es gibt einen ganz sehr aktiven und leider scheinbar erfolgreichen Thinktank, der nennt sich ganz fies, neue Initiative, neue soziale Marktwirtschaft. Werner wird die bestens auch kennen. Man hat den Eindruck, die wollen irgendwie was Gutes von der SPD, vielleicht einen Ableger. Nein, das ist nichts anderes. Das ist der Arbeitgeberverband Metall als Gegenstück zur IG Metall. Und die verwenden Millionenbeträge seit vielen Jahren, um ganz geschickt über eine Berliner Agentur die bundesdeutsche Presse zu bestücken, inklusive Talkshows wie Christiansen mit Professoren und Doktoren, wo die Titel immer auch herstammen, aber mit honorigen, scheinbar honorigen Menschen, meistens Männern, zu bestücken, die dann immer wieder argumentieren, warum es so gut ist, wie es ist und warum die Unternehmen weiter gestärkt werden müssen und überhaupt. Das ist für mich Klassenkampf von oben. Wenn man jetzt oben mal nicht intellektuell und kulturell sieht, sondern rein finanziell. Diesem Klassenkampf stehen wir gegenüber und wir können das sehr friedlich und sehr kreativ gestalten und ich will da nochmal einfach Optimismus streuen und unsere Aktionen werden wir weiter fortsetzen.
Aber irgendwie kommt daher vertreten werden. Die FDP will es nicht, die CDU will es nicht und ich denke mal, die Grünen und die SPD wollen es nicht.
Was ich sagen wollte, der Wille wird erst entstehen, wenn wir genügend Druck schaffen.
Also höchstens die Linken sind da.
Leider auch nicht, weil die haben, dann muss ich das vielleicht als Ergänzung mal kurz sagen, die haben in ihrer ersten Fraktionssitzung nach der letzten Bundestagswahl einstimmig, mit allen über 76 Personen, auf Initiative des Fraktionsvorstandes um diese herum, leider beschlossen, das, was im Wahlkampf noch als Forderung plakatiert wurde, 500 Euro mindestens für jeden, haben sie beschlossen, von der Forderung abzurücken. Es gibt nur einzelne Linke, die diese Forderung aufrechterhalten, Katja Kipping zum Beispiel, aber das ist leider auch eine Minderheit der Linken. Die bewegen sich alle nur, das ist meine feste Überzeugung, nur wenn der Druck von unten kommt, von der Basis. Und da sind so Leute wie Werner und Klaus und wir alle hier, die aktiv werden, ganz, ganz wichtige und wertvolle Menschen. Jetzt habe ich den Film noch hier gehalten.
Ja, das war eigentlich... möchtest du noch ein Schlusswort
sagen? Ja, ganz kurz. Also, ich fand das total spannend. Mir hat das auch Spaß gemacht, mit vielen Fragen umzugehen. Ich hoffe, für euch war das auch okay. Ich will nochmal auf die Bücher hinweisen und auf die Aktionstage, wo es hier die Einladung zu dem ATTAC-internen Vernetzungstreffen zugibt. Da du auf die Aktivitäten hingewiesen hast, will ich damit auch meinen Teil beenden, weil das ist wirklich der entscheidende Punkt. Wenn sich die Leute nicht bewegen, bewegt sich Politik plötzlich auch.